Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ausgabe 60, die 60. Folge der Thekenphilosophen. Ja, wir haben uns ganz verschwitzt. Vor kurzem hatten wir 2-jähriges Jubiläum, aber bei 2 Jahren macht man, glaube ich, noch nicht so einen großen Tanz. Aber tanzen und zwar diskutieren möchte ich mit unseren Gästen heute natürlich. Und da fange ich erstmal mit dem Mann vom Kölner Stadtanzeiger an, aus der Sportredaktion, Lars Werner. Hallo Lars, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Um hier zu sein.
Ja, wir wollen heute ein bisschen thekenmäßig philosophieren, auch wenn die Theke ein bisschen weiter hinten steht, egal. Wir können das auch hier machen und das habe ich ja schon oft genug mit unserem Co-Host, wie man heutzutage so schön sagt, gemacht, mit dem Julian Witze von Focus Online. Julian, herzlich willkommen.
Ja, auch wieder schön hier zu sein, in der Dreierrunde.
In der Dreierrunde, ja, schön, dass das so kurzfristig noch geklappt hat und gerade beim Lars bin ich natürlich jetzt sehr froh, weil da kommt auch jemand, der Christoph Daum wirklich sehr gut gekannt hat. Wir alle wissen es, Christoph Daum ist verstorben, das Bild steht ja nicht umsonst da. Wir werden heute einen Großteil dieser Ausgabe Christoph Daum widmen. Wir werden ihn auch noch einmal hören. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist ein bisher nicht veröffentlichtes Interview, was ich mit ihm 2021 führen konnte. Da ging es eigentlich ums Banachbuch, aber da reden wir gleich drüber. Erstmal wollen wir natürlich auch über die Aktualität des 1. FC Köln reden. Und bevor ich das mache, ich bin auch gleich durch, vielleicht könnt ihr. Eine Bitte an euch, die ihr draußen zuhört oder zuschaut. Und zwar, ich glaube, wir haben da mal vor ein paar Wochen hier diskutiert, Julian, der SV Elversberg hat knapp 3000 Abonnenten. Immerhin ein Zweitligist, ein stabiler Zweitligist. Wir haben knapp 2000. Und jetzt lade ich euch ein bisschen auf die Jagd auf Elversberg zu gehen. Also nichts gegen die Elversberger, um Gottes Willen, schöne Grüße ins Saarland, Jonas Hektorland, kann keiner was dagegen haben hier in Köln. Aber trotzdem, wir fänden es eigentlich ganz cool, wenn die Thekenphilosophen auch bei etwa knapp 3000 Abonnenten liegen. Geht doch einfach hin, lasst ein Abo hinten dran. Ja. Und da das wahrscheinlich nicht komplett alleine ausreicht, bittet doch eure Freunde um Unterstützung. Teilt das Video überall, wo ihr könnt, oder das Audio für die Podcast-Zuhörer, damit da vielleicht die Möglichkeit besteht. Ich habe so das Ziel, so bis Weihnachten hätte ich gerne den SV Elversberg überholt. Wäre doch eine coole Sache, oder? Aber ja, wie gesagt, rein sportlich, nichts Böses. Und jetzt, Lars, bist du dran. 1. FC Köln gewinnt 5:0 gegen Braunschweig. Wie viele Steine hast du im Stadion runterpurzeln hören? War laut, ne?
Ja, war laut, aber ganz ehrlich, hat mich nicht gewundert, dass der FC auch in der Höhe gewonnen hat. Ich hatte vorher schon getippt, ich meine, ich hatte 4:0 getippt, also eigentlich offensiv, mutig was getippt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weil ich auch die Mannschaft in den letzten Tagen im Training auch öfter gesehen habe, dass irgendwann mal der Knoten platzen müsste. Training war gut und die Spiele vorher waren ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig schlecht. Ja, also da waren ja auch viele gute Ansätze, das schon zu erkennen halt. Torgefahr bestand ja. Auch gegen den HSV hätten sie nicht verlieren müssen. In Elversberg, sorry, ich meine, da muss es zur Halbzeit natürlich, muss das Ding schon durch sein. Ja also und in Sandhausen haben sie sich das Leben auch unnötig schwer gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt alles schlecht war. Es waren halt wirklich viele Schwächephasen in dem Spiel halt. Ne? Man hat sich wirklich um den eigenen Lohn gebracht. Und da kam jetzt wirklich am Wochenende mit Braunschweig, sagen wir mal ehrlich, die Schießbude der Liga an. Eintracht Braunschweig hat 17 Gegentore nach 4 Spielen, Pflichtspielen, inklusive Köln jetzt, kassiert. Und auch vorher hatten sie schon in der Defensive einige Probleme, auch wenn sie natürlich, klar, in der ersten Halbzeit im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt durchaus überzeugend aufgetreten sind. Aber dass da hinten gewaltige Probleme sind und auch vorne vielleicht auch nicht diese Qualität ist. Das siehst du alleine schon an der Startaufstellung von Braunschweig. Da ist nicht so der Spieler, wo ich sage, da hat man richtig Respekt oder angsteinflößend oder sowas. Sollte es in der zweiten Liga ähnlich sein, aber da fehlte mir auch diese herausragenden Kräfte. Und es hat sich so ein bisschen gezeigt, als dann erstmal der Bann gebrochen war, da war dann echt beim FC, ist da so eine Last von den Schultern gefallen, da war eine Spielfreude zu erkennen. Ne? Da kam halt so vieles raus und der Gegner hat es aber auch wirklich einfach gemacht. Und darum sage ich auch, ob das jetzt nun am Ende der Maßstab ist, das glaube ich nicht. Da ist man am Sonntag schon auf Schalke ganz anders gefordert.
Auf jeden Fall, da reden wir natürlich auch nachher noch drüber, ne? Aber ich glaube, es ist, wie der Lars sagt, die kamen einfach genau zum richtigen Augenblick. Aufgrund der Tatsache, dass sie selber auch sehr verunsichert waren. Ich sag mal, verunsicherte Defensive trifft auf auch etwas verunsicherte Offensive. Aber da hat sich auch ein bisschen die Qualität einfach durchgesetzt.
Ja, aber ich glaube, entscheidend ist auch, was Lars sagte, die haben halt auch eine gewisse Spielfreude entwickelt und das mündete dann auch zumindest mal im Tor, dem 2-0, wie ich finde, weil die Spiele davor hatten ja auch immer Standards eigentlich ganz gut gezündet, beziehungsweise da waren wir ja auch gefährlich, kam ja auch das 1-0, aber ich glaube, durch das 2-0 hat sich dann so ein bisschen vielleicht auch was in den Köpfen befreit und gesehen, die Spieler haben dann selber gesehen, okay, wir können es doch auch final dann wirklich im Tor unterbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass es dann so deutlich wurde, aber es ist schon richtig, es darf auch kein Maßstab sein. Trotzdem muss man sagen, wenn man das die Spiele jetzt zumindest vergleicht, Elversberg, Sandhausen, Braunschweig muss eigentlich jeweils nach der ersten Halbzeit 3-0 führen.
Ja, ja.
Und diesmal hast du es aber dann wenigstens mal zu Ende gebracht.
Wobei es ja auch, es gab ja am Anfang auch zwei Situationen, wo auch Braunschweig zu Gelegenheiten kam. Jetzt, ich suche jetzt nicht das totale Haar in der Suppe. Wir wollen die Mannschaft heute natürlich dafür loben. Das werden wir auch noch tun. Aber es gab ganz am Anfang Situationen. Ich glaube, da hat Thielmann sich vertan. Und da hätte es fast hinten eingeschlagen, weil da ein Braunschweiger relativ frei stand.
Oder ich erinnere kurz an vor der Pause die Szene.
Auch die.
Da, ja, genau. Wenn der Spieler von Braunschweig das ein bisschen anders macht, dann gibt es da wirklich in der Tat Elfmeter. Dann steht es halt 2-1. Und dann vielleicht rattert dann schon wieder ein bisschen was im Kopf. Ja, du hast wieder 2-0 Führung. Hätte es eigentlich wieder höher führen müssen und so weiter. Und dann kommt der Gegner wieder ran. Aber ich glaube auch sogar in dem Spiel, weil einfach Braunschweig vorne nicht die Skills hatte. Ja, ich glaube auch trotzdem, dass es dann vielleicht 3-4-1 geworden hätten, weil der Gegner einfach dann auch irgendwie überhaupt nicht auf Augenhöhe war.
Ja, das musst du einfach auch gnadenlos ausnutzen in dem Moment. Und das haben sie gemacht. Das muss man ihnen dann auch wieder zugutehalten. Und sollte man generell, also weil es war eigentlich schon eine saubere, blitzsaubere Leistung, also was soll man da jetzt auch rumkritteln? Ich wüsste jetzt nicht, dass mir was Negatives einfallen würde, oder? Fällt dir was
ein?
Also nicht, dass wir das jetzt suchen, aber...
Nee, aber Thema Thielmann-Defensive hatten wir sowieso schon häufiger angesprochen, also das verwundert mich jetzt ja nicht wirklich, ist halt so.
Ja, ja.
Und ja, positiv würde ich zumindest anmerken, noch positiv... dass beide Innenverteidiger mal stabil waren. Ich fand, in jedem Spiel war es immer so, dass einer eher der absolute Unsicherheitsfaktor war und der andere war solide. Das hat sich bisher so durchgezogen. Also zum Beispiel im Pokal fand ich Hübers sehr schwach. Und da war Pauli eher der stärkere Part. Heute gegen Braunschweig haben sie es beide solide gemacht. Allerdings wurden sie auch nicht groß gefordert, muss man natürlich dazu sagen. Aber trotzdem muss man sich an solchen einzelnen Dingern ja so ein bisschen hochhangeln.
Ja.
Weil, wie schon angesprochen, auf Schalke, das wird schon nochmal eine andere Nummer, weil die wirken ja jetzt auch was gefestigter als noch in der letzten Saison. Ja, deswegen muss gewonnen werden, jetzt weiterschauen und dann mal so ein bisschen nach 5-7 Spielen vielleicht mal wirklich so ein Zwischenfazit ziehen, wenn jetzt Schalke kommt, Düsseldorf, Magdeburg zu Hause ist auch stärker einzuschätzen. Also
ja, es geht dann erst richtig los. Also viele sagen ja auch, wegen der FC ist in der zweiten Liga jetzt angekommen. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ne? Also das ist mir noch ein bisschen zu früh.
Ja, aber Ralf, es muss ja auch der Anspruch sein vom FC, dass sie da ganz, ganz oben mitspielen. Und am Ende, sagen wir mal ganz ehrlich, muss der Anspruch sein, der direkte Wiederaufstieg. Die Mannschaft, die ist jetzt auch nicht ganz so günstig, auch wenn sie natürlich die Transfersperre gibt. Aber wenn du jetzt alleine das Mittelfeld vom FC siehst, ist schwierig, da überhaupt ein besseres in der Liga zu finden. Da sind auch gestandene Spieler, die auch einiges kosten. Halt klar, vorne ist so ein bisschen eine Blackbox gewesen, sage ich jetzt mal. Wie entwickeln sich oder werden sich auch weiter Damien Downs und Tim Lemperle entwickeln? Tim Lemperle, das haben wir auch geschrieben und werden wir auch nochmal schreiben. Der hat meiner Meinung nach schon einen Entwicklungssprung gemacht. Dem hat das richtig gut getan, entführt. Ja. Gerhard Struber sprach von Mr. Lemperle. Ich würde sagen, der talentierte Mr. Lemperle in Anlehnung an den Film ist halt erwachsen geworden, erwachsener geworden. Ne?
Also, wir haben ja schon festgestellt, er hat nicht mehr diese Storchenbeine. Ne? Christian Löhr hat das zuletzt auch gesagt, als er hier war, ne? Von wegen, also mittlerweile hat er die richtigen Beine. Also das siehst du ja auch daran, also einerseits so ein bisschen körperlich gereift, aber auch menschlich, also wie soll ich sagen, spieltechnisch, spielreife, da scheint auch was dazugekommen zu sein.
Ja, selbstbewusster auch.
Ne? Und auch eine gewisse Präsenz, finde ich einfach, oder?
Also
das Tor macht da riesig, ne?
Also das,
der war nicht so einfach.
Der war nicht so einfach, der kann auch übers Stadiondach fliegen, aber
ja.
Ja. Und vor allen Dingen war ja auch ziemlich nass, ne? Also.
Ja.
Aber auch, muss ich mal sagen, gute Thielmann-Flanke. Ne?
Ja,
wenn ich mal was
Lobendes
sagen kann zu ihm. Andererseits, das ist ja, sorry, wie das 3- und 4-0 fällt. Mhm. So ein Tor wirst du in der Bundesliga nicht schießen. Also nee, auf keinen Fall. Nee, dieses also schnell ausgeführte Einwurf und dann dieses ganz einfache Gegenpressing. Der Sechser wird ja nur von Ljubicic angelaufen. Das reicht schon, dass die da vogelwild dann rumlaufen. Das macht Lempele natürlich dann auch genial, finde ich, wie er den da aus dem Fußgelenk weiterleitet. Aber ja, ja. Nimmst du mit, tankst ein bisschen Selbstvertrauen. Jetzt musst du das aber mal bestätigen.
Ich fand das anschließend noch interessant, wie dieser Bicakcic, so eigentlich der Einzige, den ich richtig kannte. Mhm. Ne? So, der war doch früher in Hoffenheim, oder?
Ja, ich mich ja genau. Aber er war ja ganz früher auch schon mal in Braunschweig, dass er zurückgekehrt ist. Also so ein bisschen die Kultfigur da bei Eintracht Braunschweig, der übrigens dann nach dem Spiel auch noch zu den Ultras musste.
Dann ja, hat aber auch die Spitzspieler ordentlich zusammengefaltet.
Mhm. Ja, ja.
Also.
Ja.
Also das, klar, ne, wenn du dann so einen Recken in der Abwehr hast und der sieht, dass hier bricht ja gerade alles auseinander, kann ich auch verstehen, dass er da ein bisschen sauer war. Ne? Das war ja nicht das erste Mal.
Ja, aber ich glaube, dass Braunschweig auch Schwierigkeiten, das ist jetzt nicht unser großes Thema, Schwierigkeiten haben wird, auch mitzuhalten in der Liga, konkurrenzfähig zu sein. Da merkst du jetzt schon bei so ein paar Mannschaften auch, vielleicht Preußen, Münster und so, dass sie echt Schwierigkeiten bekommen.
Gerade wenn ein Aufsteiger so schlecht startet, ist auch immer schwierig, ne?
Ja, ja.
Also auf Münster bezogen.
Lass mal auf den FC wieder bleiben und zwar vielleicht auch mal so ein bisschen in die Fanseelen gucken. Ne? Jetzt hast du ja letzte Woche, wenn auch mit Hängen und Würgen, wir waren diesmal nicht präsent, urlaubstechnisch gesehen, konnten da keine Thekenphilosophen machen, aber der FC ist ja trotzdem im Pokal weitergekommen, gewonnen. Und jetzt das zweite Spiel hintereinander gewonnen. Wann haben wir das letzte Mal das gehabt, dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben? Das muss schon ein bisschen eher sein. Ne?
Das sind über Ansprüche aber auch ganz niedrig, würde ich sagen.
Oder? Nee, ich stelle das nur fest. Das hat mit Ansprüchen nichts zu tun, die sind schon höher. Aber klar, wir sind jetzt in der zweiten Liga, da sollte das eigentlich normal sein. Aber trotzdem, so generell so ein Sieg, so ein 5-0, sowas hat die meisten Siege, die wir überhaupt gefeiert haben, waren ja knapp glücklich in den letzten 4 Minuten irgendwie in der Nachspielzeit herbeigewirkt oder gezwungen, wie auch immer. Jetzt gewinnst du auch mal souverän. Das tut, glaube ich, auch ganz gut einfach mal. Ne? Das ist einfach für Mannschaft gut. Also ich meine, es wurde ja letzte Woche schon, nachdem wir das auch angesprochen hatten hier, das Thema Psychologen brauchen die wieder einen. Und dann hat der Kollege vom Express das auch aufgenommen, haben uns sehr darüber gefreut. Wenn dann der Name Thekenphilosophen noch beigestanden hätte, hätten wir uns noch mehr gefreut, aber egal. Auf jeden Fall, das ist auch für den Kopf nicht schlecht, dass der FC jetzt auch mal wieder zeigen kann, mir, diese Mannschaft kann auch gewinnen und sie muss es ja auch.
Ja, ich stelle mir das alleine vor, wenn das jetzt, sag ich mal, was ja eigentlich de facto nicht möglich war, am Ende gegen Braunschweig zu verlieren, aber wenn das dann doch passiert wäre, stelle ich mir alleine schon mal vor, wie an diesen Samstagabend vor 50.000 die Stimmung gewesen wäre im Stadion. Ihr wisst das selbst. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, wenn du so ein Spiel dann irgendwie 1-2-0-1 verlierst. Auch dann natürlich auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, natürlich auch in den Medien. Klar, da geht schon ein bisschen was los halt. Ne? Und das ist jetzt vorbei. Du hast jetzt, ist ja egal, du hast gewonnen in Sandhausen, wie in der Sippt ja jetzt ein paar Tage später schon keinen mehr. Mhm. Du hast jetzt dieses 5-0 gegen Braunschweig. Die Leute waren glücklich, trotz des Starkregens, sag ich jetzt mal, sind sie nach Hause gegangen. Ja, und ja, jetzt hast du ja auch nicht so den, du hast natürlich Druck auf Schalke, aber auch nicht so diesen immensen Druck, den du gehabt hättest, wenn das vielleicht in Sandhausen oder gegen Braunschweig schiefgegangen wäre.
Ja, ja. Ja, wobei auch solche Spiele, glaube ich, gerade in Schalke, das liegt dem FC ja, glaube ich, noch mehr, als wenn du immer irgendwo in Sandhausen in so einem, ja, ich sag mal, Lego-Stadion bist und jetzt bist du halt dann gefühlt wieder Bundesliga, ne, so das dürfte dem FC ja durchaus liegen.
Und Schalke aber, kann sich ja auch nicht komplett hinten reinstellen.
Nein, nee,
also das, eben, ne, das werden sie auch nicht tun, glaube ich. Ne. Sie sind ja auch spielerisch ein bisschen besser geworden als in der wirklich stümperhaften letzten Saison. Ja, also,
aber so richtig, dass ich jetzt das Gefühl habe, Schalke, da müssen wir jetzt Schiss vorhaben, denke ich.
Also, das sagt er ja auch, also rein spielerisch, das geht ja meistens aus dem Mittelfeld auch raus und auch aus den, selbst ein paar Karade, der das Spiel von hinten anschiebt, würde ich jetzt wenige, also mir fällt jetzt kein direktes Team in der Liga an, was diese Qualität auf den Platz bringen sollte.
Ja, ja, ja. Na gut, wir werden sehen. Also ich habe mal so ein bisschen darauf auch so Personalien mal versucht zu achten. Ne? So natürlich in so einem Spiel, wo du nicht ganz so gefordert wirst, schwierig. Aber mir ist so ein Spieler aufgefallen, der eigentlich so gut wie jedem Spiel eine ordentliche Leistung gebracht hat. Das war der Hussein Basic. Ne? Also der fällt mir immer mehr auf. Auch wenn er jetzt nicht der super Auffällige in diesem Spiel war, der hat kein Tor gemacht, aber trotzdem viele gute Aktionen, oder? Sehe ich den jetzt gerade so?
Nee. Das hatten wir aber auch schon mal angedeutet, selbst in den Spielen, die ja noch halbwegs in die Hose gegangen sind. dass er schon so ein Typ ist, der die Liga jetzt auch annimmt und auch annehmen muss, weil er hat jetzt diese 2 Jahre in der Bundesliga gehabt, ja, wo er teils halt auch nur so ein bisschen mitgeschwommen ist, nachdem er diese Shootingstar-Saison in der ersten hatte. Und jetzt gilt es aber auch für ihn, selbst wirklich voranzugehen und diese Liga so anzunehmen und dann auch zu zeigen, dass er die Qualität mitbringt, eigentlich in der Bundesliga zu spielen.
Ja, ja.
Also das war eigentlich auch meine Erwartungshaltung an ihn, dass er so spielt.
Also das macht zumindest Hoffnung, dass er jetzt nicht zu denen gehört, die dann wieder so in der Versenkung verschwinden. Also er zeigt schon Präsenz.
Ja, vor allem, also erstmal hat er auch Potenzial, das muss man auch dazu sagen.
Ja, ja, ja.
Also,
21 Nationalspieler gewesen.
Also. Und es passt ja ganz gut. Ich meine, wenn du diese, ich sag mal jetzt, wenn du das als Raute bezeichnest, hast du da hinten natürlich den Abräumer Erik Makel, der ja auch begehrt war von anderen Vereinen. Du hast, wenn Dejo Lubocic bleibt, hast du auch natürlich einen, ja, fast, ich will nicht sagen, ja, doch schon Ausnahmespieler für die Liga auf der rechten Position, dann Hüseyin Basic links. Und, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz einmal sagen, Linden Meiner gefällt mir zentral wesentlich besser als auf den Flügeln, wo er echt manchmal wirklich stumpf angerannt ist oft und sich auch festgerannt hatte da oder so weiter. Auf der Position gefällt er mir ein bisschen besser halt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist durchaus auch ein Gewinner der ersten 4 Pflichtspiele. Mehr kann man ja noch nicht begutachten.
Was mich jetzt auch ehrlicherweise überrascht. Also ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass er die spielerischen Fähigkeiten wirklich mitbringt, auch die Mitspieler so in Szene zu setzen. Das hat er, finde ich, in Sandhausen, war auch schon der beste Kölner, fand ich. Und jetzt hat er da fortgeführt und jetzt schon eine Statistik gesehen, hat er jetzt schon mehr Scorer als letzte Saison. Genauso wie Ljubicic. Gut, ist jetzt...
Wir sind halt in der zweiten Liga.
Ja, sie haben jetzt auch nicht viel vorgelegt letzte Saison, ne?
Ja, ja, ja.
Also es war überschaubar.
Hast du sehr nett formuliert hier. Ja, wo aber der Name Ljubicic natürlich schon ein paar Mal gefallen ist, irgendwas gehört? Ich meine, also bei den Medien kriegt man ja schon mal so ein bisschen mehr mit.
Ja, also ich meine, heute war ja wieder oder das Thema, das Leeds jetzt angeblich doch nochmal das Angebot erhöhen soll. Also ganz ehrlich, würde ich bis Freitagabend abwarten. Es kann sich täglich, minütlich, stündlich, keine Ahnung.
Hier, ne?
Also dass er der Gedanke ist, wegzugehen, der kann man, glaube ich, nicht vom Tisch wischen. Ne? Also diese ganze Beraterposse nervt natürlich auch ungemein, ist auch nicht gut, finde ich.
Ja.
Allerdings, wenn er natürlich solche Antworten gibt auf dem Platz, wie jetzt am Wochenende, ist es natürlich auch ein Prädikat, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, klar,
es ist halt die Frage, das ist hier die Frage, die man sich stellen muss. Ich meine, Ljubicic in einer guten Form, in der zweiten Liga vor allem, das ist schon echt ein Hauspfand, was du hast.
Ja,
ne? Dann die Frage, ich meine, der FC Köln ist keine Bank oder sollte keine nicht alleinige eine Bank sein. Nimmst natürlich aber auch andererseits, wenn du dir das Geld bekommen solltest, 7-8 Millionen Euro für einen Spieler ein, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das muss man sich natürlich dann auch überlegen. Nur da natürlich vielleicht sogar womöglich den Aufstieg zu riskieren, um weiter zu sparen, das wäre natürlich, und wenn das dann am Ende schief geht, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Ja,
ja, dann geht das Thema Kaputtsparen ja weiter, ne? Was man ja immer dem Christian Keller vorgeworfen hat. Und gut, das wäre dann der nächste Punkt, kaputt sozusagen verkaufen noch zusätzlich. Aber warten wir es ab, weil ich glaube, da ist wirklich dann das Warten bis zur letzten Sekunde gefragt und scheinbar will er gehen. Aber
also ich kann nur hoffen, dass er bleibt, weil ich würde sagen, dass so ein Spieler, den können sie auf jeden Fall nicht ersetzen. Also qua Transfersperre jetzt eh nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon einer der Schlüssel sein könnte, dass du im Winter zu weit zurückhängst. Also glaube ich.
Ja.
Ja, aber du darfst bis Winter gar nicht so weit zurückhängen.
Nee, aber ohne ihn weiß ich nicht. Also ich finde es ja dermaßen dünn, trotzdem von der Personaldecke, finde ich immer noch. Mir fallen so 2, 3 von der Bank ein, wo ich dann sage, okay, die kannst du bedenkenlos vielleicht nochmal bringen. Aber danach wird es auch eng.
Das ist ja auch so, da war ja auch ein kleiner Bruch im Spiel. Als dann die ersten Wechsel.
Das ist immer ein Bruch im Spiel.
Im Spiel ist das aufgefallen. Ne? Also ich hatte das Gefühl in dem Moment, oh nein, läuft doch gerade so schön, lass du noch weiter spielen. Ne? Aber ja,
zumindest hat der Ljubicic jetzt Zielwasser getrunken.
Ne? Ja, genau. Das hatte ich ja beim letzten Mal hier und auch davor ein bisschen angedeutet, dass das irgendwie mit dem Torschusstraining scheinbar nicht so richtig klappt, aber er hat jetzt 2-mal getroffen. Und damit mir so schön das Maul gestopft, das kann er gerne öfter machen, also am liebsten natürlich.
Aber das meine ich wirklich, du hast ja gerade schon so schön aufgezählt, wie die Raute jetzt so funktioniert. Und wenn er jetzt schon mal auf der rechten Position rausbrechen würde, ich wüsste jetzt, also mir fällt jetzt nicht ad hoc einer ein, wo ich sage, okay, den kannst du da hinstellen.
Schwierig,
das stimmt. Ja.
Also auch andere Spieler, die du vielleicht haben könntest, die sind ja auch nicht richtig fit oder, genau, oder auch manchmal auch mental nicht richtig fit, keine Ahnung. Ja,
also, also dann lavinierst du ja wieder rum, dann kommt vielleicht irgendwie ein Modell Olesen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich will es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er geht. Also hoffen wir mal, dass er Samstag noch beim FC ist und dann ist alles okay. Und dann muss er, klar, muss man abwägen, wo ist denn wirklich diese Schmerzgrenze beim FC, um ihn ziehen zu lassen? Ich weiß ja gar nicht, wie weit die jetzt noch auseinander sind.
Das werden wir, glaube ich, alles dann nächste Woche erfahren. Ich glaube, beim nächsten Thekenphilosophen-Talk kann man hinterher
Stand
sagen,
jetzt woran es halt jedenfalls offenbar so heißt, es halt kein belastbares Angebot irgendwie beim FC eingetroffen, mit dem man sich halt beschäftigen könnte, wo die Schmerzgrenze vielleicht übertroffen ist und so weiter. Ne? Also
geht das eigentlich auch für Schwäbe? Hast du was gehört?
Ich glaube, eigentlich muss ich da was tun bis Freitag. Ja, also das ist eine Situation, das kann für alle Beteiligten nicht gut sein. Das ist nicht gut für den FC. Das ist natürlich auch vor allem nicht gut für Marvin Schwäbe und vielleicht auch nicht mal gut für Jonas Obig, wenn er halt den Schwäbe auf der Bank hat. Und ich meine, Marvin Schwäbe ist 29, wird jetzt bald 30. Er muss ja auch ein bisschen an seine Karriere denken. Ich weiß, der Torwartmarkt ist ein ganz schwieriger.
Ja.
Ja, und wenn es wahrscheinlich zu einem Wechsel kommt, dann kann er eigentlich nur ins Ausland gehen. Alles andere würde mich halt wundern.
Ja.
Aber es muss doch irgendwie möglich sein für Schwäbe. Der ist ja auch ein Torhüter. Sagen wir mal ganz ehrlich, vom Verein wird immer so suggeriert, der hätte letzte Saison richtig schlecht gespielt. Ich finde das gar nicht so sehr, dass er so schlecht gespielt hat. Also,
er war einer der Besten. Also neben Chabot eigentlich der stabilste. Es war nicht seine beste Saison,
das
unterstreiche ich. Er war sogar schon mal noch besser.
Aber es gab noch zig andere Leute, die deutlich schlechter waren in Niederlassen.
Ja, genau. Also eben. Und ich finde, er wurde in der Phase schlechter, wo der Gospodarek weg war. Und das ist ja nicht die Schuld vom Schwäbe.
Ja.
Also ich fand, da war so nach dem Winter.
Naja, vielleicht ist es auch einfach am Ende des Tages nur ein Narrativ, weil man ja wusste, man holt den Jonas Obig zurück. Ja,
okay, also so ein. Okay, so ein Wink mit dem Zaunfall dann schon mal.
Ja. Also irgendwo, die ganze Situation, die ist schon ziemlich vertrackt da auf der Torwart-Situation. Ich habe das schon ein paar Mal
hier. Die ist auch nicht gut moderiert worden, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die ist nicht gut moderiert und nicht gut gelöst worden. Halt, ich meine, da haben alle haben ihren Anteil daran sicherlich auch. Auch die Seite von Schwäbe, und da muss man auch ganz klar sagen.
Ja. Ja, ist schade, ne? Also vor allen Dingen, weil der Junge wirklich fantastisch gehalten hat. Ich habe das hier schon so oft gesagt, für mich war er eigentlich der beste Torwart seit Bodo Ilk, ne?
Ja, ich meine, letztes Jahr, ich kann mich ja noch erinnern, im Trainingslager in Österreich, der kam halt, der Sorg, der Co-Trainer der Nationalmannschaft ins Trainingslager und da ging es auch um Marvin Schwäbe, ob man den vielleicht mal perspektivisch irgendwie mal einladen könnte. Der Torwarttrainer vom DFB hat sich ja dann sogar auch gemeldet und so weiter. Also der war ja zumindestens im Dunstkreis der Nationalmannschaft, ob es dann nur so gekommen, also ist es ja dann nicht so gekommen, aber zumindest hatten sie den ein bisschen auf der Agenda halt. Ne?
Ja, also ich kann mir so wahnsinnig viele tolle Spiele und vor allem 1 gegen 1 war das einer der besten Torhüter, die ich in Köln
sagen gut, im Mitspielen ist er sicherlich nicht der Beste.
Nein, das nicht. Was so ein bisschen genervt hat im letzten Jahr, war definitiv dieses Verzögerung von hinten aus, wobei ich nie wusste, war das eine Vorgabe oder hat er das eigenmächtig entschieden?
Ja, und oder? Ja, fußballerisch gebe ich recht. Ich glaube, da wurde auch viel am Anfang hineininterpretiert, dass er fußballerisch so gut sei, weil vielleicht der Vorgänger noch ein Ticken schlechter war. Ne? Aber
was natürlich, Entschuldigung, dass jetzt, ich weiß, wir wollen gleich über was anderes noch reden, aber was natürlich auch irgendwie ein Treppenwitz ist, ich meine, was man da so hört zumindest, ich meine, jetzt ist ja Timo Horn in Bochum gelandet und Schwäbe war da ja bei Bochum auch im Gespräch. Allerdings muss wohl seine Seite direkt abgeblockt haben, so nach dem Motto, Bochum, das ist uns eigentlich eine Nummer zu klein. Ne? Also, ich glaube, jetzt wird das wahrscheinlich auch anders sehen. Eigentlich Bochum immerhin ein Erstligist.
Ja, ist ein bisschen verpokert vielleicht auch in dem Moment. Aber gut, lassen wir uns mal von der Torwartposition weggehen und vielleicht noch ein bisschen auf die Situation zu sprechen kommen, die ich am Schluss ein bisschen komisch fand. Und zwar, also ich habe mich wirklich gefragt, da geht ein Potocnik, wird in den Kader geholt, er steht 4-0 und der Junge hat wirklich teilweise eine harte Zeit hinter sich und du kannst doch eigentlich nichts mehr falsch machen. Du hast noch einen fünften Wechsel und ziehst den auch nicht mehr. und lässt den Jungen nicht spielen. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Also und dann kam ja, wurde ja hinterher gefragt, Strober sagt, das Timing müsse stimmen. Kann mir das mal einer erklären, was er damit eigentlich gemeint hat?
Also ich halte es für Blödsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ich mal ganz ehrlich mal direkt bin.
Danke.
Ja, natürlich hätte er den einwechseln können und müssen.
Finde ich auch. Also gerade nach der Vorgeschichte. Ja. Also es gab doch nichts, konnte nichts mehr passieren. Also.
Nein, vor allem kannst du ja einem Jungen kein besseres Debüt bei diesem Spielstand, bei diesem Rahmen geben als da. Ich habe das, also ich habe nichts gegen, überhaupt nichts gegen Gerhard Strober, null. Nein, aber dieses hab ich jetzt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also. Weil ich sag mal, die Adamians und die Tiggisse, die haben wir doch alle jetzt schon so oft gesehen und da ist jetzt keiner, der da Bäume ausgerissen hat. Da kannst du doch nichts schießen, falsch machen, wenn du da...
Ja, und wenn er mit der Dietz, war der angeschlagen? Nee, ne? Also nee, also auf jeden Fall, er war ja nicht im Kader, also muss Potocnik ja nach Strubers Argumentation dann zumindest im Training besser gewesen sein als in Dietz.
Ja.
Und der kam ja auch immer rein. Also Dietz, Tiggis war ja auch gesetzt, dass die reinkamen. Und wie Adamian, genau, die sind ja alles Einwechslungen, die komplett verpuffen. Ja, also seit Wochen.
Immer. Ja, schon die also ganze Zeit.
Was soll der Junge denn weniger anbieten als die es dann bisher schon nicht gezeigt haben?
Ja, und so viel besser können die auch nicht trainiert haben. Nee. Ich meine, der kann ja auch nicht schlecht trainiert haben, sonst wäre er nicht im Kader gewesen.
Also genau, das ist... Das da hakt es irgendwo, finde ich. Also,
oder er hat es einfach vergessen und wusste nicht mehr von der Ausrede. Also keine Ahnung. Also,
mach es einfach, um den Jungen ein bisschen zu belohnen und zu zeigen, dass du hier bei uns dran bist. Ja, mach es einfach, um halt auch diese Diskussion, die wir jetzt führen, völlig unnötig, überhaupt führen.
Ja, genau. Also, wechselst du den in der 82. ein, redet da kein Mensch drüber und dann hat er 10 Minuten gespielt.
Ja. Kann mitfeiern,
sich da vor der Kurve. Klar, ich fand das auch ein bisschen deplatziert, vielleicht gleich auf der Pressekonferenz den Trainer nach Potocnik zu fragen, wenn du gerade eben 5-0 gewonnen hast. Ja. Aber dass es halt irgendwann mal ein Thema werden wird, oder die nächsten Tage zumindest, das war ja auch klar.
Ja.
Vor allem bei der Vorgeschichte halt.
Ne? Genau, das meinte ich ja. Ne? Das hätte dem Jungen da besonders gut getan, haben wir schon gesagt. Okay, ihr habt es auch nicht verstanden.
Nee.
Eine andere Sache, Luca Waldschmidt, als er reinkam, fand ich ihn von der Körpersprache her komisch. Und am Schluss, als er dann das Tor gemacht hat, der auch noch abgefälscht war, dann dieser, ich sag mal, Jubel, den fand ich auch überflüssig. Also wir reden hier gerade wieder negativ, aber sorry, wir müssen ja auch ein paar Sachen, die wir gesehen haben, auch thematisieren.
Ja,
bin ich dazu übersensibel? Oder?
Nee, bist du sensibel?
Nein, eigentlich
nicht.
Ich bin FC-Fan. Also.
fand ich genauso deplatziert, ehrlicherweise, weil der Mann ist immer ein ehemaliger Nationalspieler und hat eine gewisse Vita. Und wenn er jetzt vielleicht ein oder zwei kritische Töne jetzt schon mal kam, ob seiner zugegebenermaßen auch einfach schlechten Darstellungen, die ja auf keinen Fall sein Anspruch sein dürfen, dann kann er sich doch nicht abpfeifen, wenn er dann... abfeiern, wenn er so eine abgefälschte Gurke zum 5-0 reinmacht. Und das sei jetzt so die überragende Reaktion auf all das. Ich fand's komisch. Feier doch ganz normal, ist okay. Und zeig mit Leistung in den nächsten Wochen, dass es auch nicht dein Anspruch ist, so zu spielen wie zu Beginn jetzt der Saison. Also,
ich finde dieses Mimimi, finde ich halt echt manchmal mindestens grenzwertig, sage ich jetzt mal.
Ja.
Was ist das, über was für eine Kritik reden wir denn
überhaupt?
Das ist ja wirklich keine schlimme Kritik, die hier gewesen ist. Wir reden ja gleich noch über ganz andere Zeiten, wie das da früher war. Da wird ja heute fast keiner mehr richtig bloßgestellt und auch nicht von den, sag ich mal, den traditionellen Medien jetzt eher nicht. Ne? Also, was da jetzt sonst in Social Media stattfindet, ja gut, kann ich jetzt auch nichts für, ja. Aber dass natürlich auch gewisse Spieler mal nach schlechten Leistungen oder nach, wir beurteilen ja auch immer deren Vermögen, was sie halt vorher schon mal erreicht haben oder gezeigt haben, ja. Und dass einmal ein bisschen Kritik aufkommt. Und selbst im Boulevard fand ich die Kritik jetzt nicht so schlimm. Ja, da muss man auch dazu auch mal ein bisschen abkönnen. Und wir reden dann auch über Spieler, die sind zum Teil Mitte, Ende 20, also jetzt auch nicht mehr ganz, ganz jung im Geschäft dabei halt, ne?
Ja.
Auch jetzt nach dem Spiel in der Mixzone, ja. Also ich meine, da kamen halt dann auch nur zwei Spieler vom FC zu den wartenden Journalisten halt, sage ich jetzt mal. Das war jetzt Lea Paccarada, ein ganz, ganz netter Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eloquent, der kann reden und so weiter. Mhm. Und Jan Thielmann. Das sind aber jetzt, sage ich mal, nicht die Spieler, die ich nach eigentlich so einem Spiel hören möchte in der Mixzone. Da gab es halt dann doch andere Protagonisten. Aber dann heißt es, der hat keine Lust, der ist sauer, der will nicht reden und so weiter. Und dann denke ich immer, meine Güte, das ist ist ja, was ist denn passiert jetzt oder sowas? Ja?
Ja, oder sehe ich das so zu? Nein, nein, also man darf ja eins nicht vergessen, diese Mannschaft, das sind ja im Großen fast alle noch, ist letztes Jahr mit Pauken und Trompeten abgestiegen, was nicht notwendig gewesen wäre, ganz klar. Und jetzt versuchen sie sich so langsam reinzufinden und haben natürlich, der Start hat vorher ein bisschen holprig und da war ein bisschen Kritik da, aber ich fand nicht, dass es irgendwie dramatisch viel war. Dass natürlich auf Social Media immer was los ist, mein Gott, das wissen die Jungs auch mittlerweile auch seit vielen Jahren. Das ist ja nicht erst seit gestern da.
Also, und das naja. Dann sollte man ja auch sagen, wie sie beim Abstieg behandelt wurden. Ich glaube, die FC-Spieler wurden beim Abstieg fast noch nie in Anführungszeichen so gut behandelt wie jetzt in der Zeit. Also die können sich jetzt nicht darüber beschwert haben, dass es da massive Kritik gab. Vor allen Dingen unter anderem auch von Fanseite aus. Ich fand das teilweise sogar, dass das alles noch zu viel gefeiert wurde, bis weit in die Rückrunde hinein. Dass man da vielleicht sogar manchmal etwas härtere Töne hätte anschlagen können müssen, meiner Meinung nach dem, was da geboten wurde.
Also du weißt ja, ich erinnere nur an den letzten Spieltag. Das war ja, ein Geschenk des genau, Himmels, dass du noch diese kleine Chance hattest, genau, da, das noch irgendwie zu erreichen nach dieser katastrophalen Saison. Ja,
und das war bodenlos zu sehen.
Ja, dann bietest du das halt an, auch den mitgereisten Fans und so weiter. Ja,
aber okay. Damit das hier nicht depressiv wird und alle denken, man, was ist da mit dem FC, der ist
ja, nee, aber das
bestimmt wieder verloren. Nein, aber
wir sowas ja muss auch sagen,
man, sowas anzusprechen.
Genau, also, klar,
ne? Also hat mir nicht
gefallen. Waldschmidt hat doch den Anspruch, in der Bundesliga ein Leistungsträger zu sein. Und dann muss man sich eine gewisse sachliche Kritik für diese Nichtleistung da auch mal gefallen lassen.
Ja, sorry. Doch alle gefreut, dass er siebenfacher Nationalspieler, der bei Benfica Lissabon auch mal unter Vertrag stand. Ja. Also ich meine...
Und wie gesagt, wir haben uns alle gefreut, dass er geblieben ist. Ist ja nicht so, als wenn wir, jetzt bleibt er auch noch. Im Gegenteil, wir fanden das alle cool und haben uns gefreut. Und natürlich ist dann aber auch die Erwartungshaltung da, die muss an einen Luca Waldschmidt auch ein bisschen höher sein, als vielleicht an einen, den eben bereits erwähnten Potocznik. Ne? Aber gut, ist wie es ist. Ich würde gerne einen harten Break machen, so langsam aber sicher. Ich stelle mich fest, wir verquatschen uns ja wieder. Wir wollen ja auch über Christoph Daum reden und das dauert immer länger. Aber trotzdem, euer Tipp für Schalke. Was für ein Spiel erwartet ihr? Julia, mit dir fange ich an.
Enges, offenes Spiel, was der FC aber durchaus gewinnen kann und auch wird. Deswegen sage ich 2-1 Auswärtssieg.
Okay.
Verdammte was? Axt, das war auch mein Tipp.
Ja, pass auf. Ja, kannst du aber nehmen, aber es gibt ja eben nichts hier, außer um die Ehre und ja, und dein Experten.
Nee, ich glaube jetzt schon, dass sie ein bisschen befreiter aufspielen können. Schalke wird sich nicht hinten reinstellen. Vielleicht ist das Selbstbewusstsein, sollte ein bisschen ausgeprägter sein. Das wäre schon mal ein Ausrufezeichen, wenn man da gewinnen könnte.
Also ich habe so ein gutes Gefühl, weil wir schon, selbst in den Jahren, wo wir nicht gut gespielt haben, haben wir auf Schalke meistens immer gut ausgesehen. Ne?
Jan
also
Thielmann, kann ich mich noch gut daran erinnern.
Ja, auch Sally.
Dem Gisdol-Ding-Spiel.
Also wir haben da so viele Spiele da, wo es teilweise auch vorher nicht so richtig passte, haben wir da zumindest nicht verloren oder meistens auch gewonnen. Und Schalke verbreitet jetzt auch nicht Angst und Schrecken. Also ich glaube auch an einen Sieg. Ich glaube sogar, das wird relativ... verhältnismäßig deutlich. 3-1, sage ich mal.
Halten wir
mal immer fest.
Ja.
Und dann können wir wieder die Schalke-Fans schreiben, dass wir Kölner ja so arrogante Säcke wären. Ja, gut, dann ist das so. Ja, und jetzt müssen wir natürlich über Christoph Daum reden, weil diese Nachricht, die ist ja dann sozusagen noch im Rausch des Sieges sozusagen über den FC-Fan hineingebrochen. Und ja, was soll man sagen? Also Lars, du hast ihn ja wirklich gut gekannt, muss man ja sagen. Und als die Nachricht dann kam... Was ist denn da als erstes durch den Kopf gegangen?
Ich war einfach traurig und auch ein bisschen geschockt, kann man fast sagen. Ja. Also man konnte sich natürlich, klar, die Diagnose hat er seit über 2 Jahren, Lungenkrebs, zig Chemotherapien, dass es nicht um ihn gut steht, das wusste man. Ja? Er hat sich zuletzt ja auch so ein bisschen zurückgezogen. War aber dann noch bei der Europameisterschaft ja mit seinem Kumpel, sag ich jetzt mal, mit Kalli, Rainer Kallmund und Wolfgang Wosbach auf einem Kreuzerschiff, ne, sind da durchs Mittelmeer getourt, hatten ein bisschen über die M gefachsimmelt und so weiter. Ja, da muss es ihm wohl auch besser gegangen sein, aber als er dann zurückgekehrt ist, muss er wohl das Krankheit richtig schlimm geworden sein, gesunder Zustand rapide schlechter geworden.
Ja, man dann ganz schnell, ne, glaube ich.
Ja, trotzdem. Also man hat ihn, er ist ja irgendwie trotzdem, obwohl er jetzt ein paar Wochen nicht mehr auf der Bildfläche war, war er immer noch sehr präsent, fand ich. Halt, ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, klar, er hat der 70. Geburtstag, da kam der Film nochmal raus, ne, mit der Premiere dann in Köln halt und so weiter, seine Feier. Mhm. Dann war ja auch noch diverse Auftritte, weiß ich, im Doppelpass und so weiter. Man hat ihn auch als Experte nochmal so ein bisschen wahrgenommen. Mhm. Ja, also jetzt, ich war da natürlich in den letzten Wochen da nicht so nah dran, das ist ja klar.
Naja,
also,
aber in den Jahren vorher hast du ja doch viel mit ihm zu tun
gehabt. Ja, ich habe ihn ja auch öfter nochmal, auch in den letzten Jahren also oder Monaten auch nochmal gesprochen oder zumindest mal telefoniert. Oder wir hatten halt ein riesiges Interview noch zusammen, 70. Eben, gemacht, ne? Halt. Ne? Da war ich bei ihm zu Hause im Hahnwald und das war, an diesen Tag musste ich mich auch nochmal erinnern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das war... ich weiß ja, dass Christoph Daum ein polarisierender Mensch ist. Das ist ja alt, das ist mir klar. Und dass sein Leben auch viele Brüche hatte. Wir kommen ja gleich noch drauf und so. Mhm. Aber es ist halt eine Figur. Es ist halt eine absolute Figur gewesen. Ein Typ.
Ja.
Und als ich damals in Hahnwald zu Hause war, da war halt auch noch das TV-Produktionsteam da von Marc Schlömer, die den Film zum Daum 70. Gemacht haben. Dann kam Angelika noch, seine Frau.
Ja, ja.
Und das war so herzlich. Und Daum war wirklich gut drauf und es war so ein schöner Tag im Garten, die haben ein tolles Grundstück und so weiter, Sonnenschein und Daum war, obwohl er dann diesen Stress hatte, sage ich jetzt mal A, durch halt die Produktion, die da eingetütet werden musste, aber B halt auch, weil es ja natürlich auch um Gesundheit nicht so ging, er hat auch dieses Interview alleine, er hat sich total professionell Zeit genommen und lange Zeit genommen. Wir müssen ja mittlerweile auch so online für online so ein paar kleine Videos machen, auch professionell. Dann hat er noch, er hat alles professionell dann noch gemacht und dann auch klar geantwortet und so weiter. Und hat das auch so das Gefühl, da hatte sogar ein bisschen Lust darauf. Halt, ne?
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen auch sein Lebenselixier, ne? So ein bisschen auch noch über Fußball reden und natürlich auch so sich selbst auch noch mal präsentieren, hat er immer gern gemacht,
ja,
schon das ging einzuwenden.
Das war einfach, Angelika hatte da was angeboten, das war einfach ein netter Tag oder und so weiter. Ja. Da habe ich mich echt jetzt nochmal dran erinnert. Klar, und dann natürlich erinnerst du dich auch noch was vor, so früher, so war alles an irgendwelchen Gegebenheiten.
Und das ist ja ein Quell von du könntest ja eigentlich ein Buch über ihn schreiben. Ne? Also von Hanuta angefangen.
Ja, da gab es halt, muss ich sagen, da gibt es natürlich vielleicht andere Journalisten, die ihn vielleicht noch näher dran waren. Ja, noch vorher, vor allem ihn noch länger begleitet haben. Ich bin ja jetzt auch nicht so alt, dass ich jetzt seine gesamte Karriere.
Ja, hauptsächlich die zweite Zeit in Köln. Da hast du, glaube ich, angefangen. Wollen wir mal den Julian fragen, wie ist es dir gegangen? Ich weiß, du warst ja eher so der Fan. Aus der ersten Zeit kannst du ihn ja nicht kennen.
Nee.
Wie hast du das jetzt aufgenommen?
Ja, ich war schon auch geschockt, aber ich kannte ihn natürlich null persönlich, hatte noch nie mit ihm gesprochen, aber ich bin ja mit Bundesliga-Fußball generell sozialisiert worden und der war für mich einer dieser Megastars der Bundesliga, damals zu Leverkusener Zeiten, ne? Und später dann hier wie als Messias natürlich hofiert wurde oder gehofft wurde, dass er zurückkommt. Aber für mich wenn ich an Fußball denke oder wie ich aufgewachsen bin, ist Christoph Daum einer der ganz großen prägenden Persönlichkeiten.
Ja, ja.
Also hat man schon irgendwie eine krasse Verbindung zu ihm oder eine größere Verbindung. Auch wenn ich jetzt die FC-Zeit als solches, ja, gut. Wenn man die Vorgeschichte nicht kennt und man kennt ihn nur so oder hat man ihn nur so gekannt als FC-Zeit 2.0, kann ich ja jetzt nichts Herausragendes über ihn dann sagen. Was
ja, der aufgestiegen, ne? Also das war schon ein sehr emotionaler Aufstieg, das weiß ich noch.
Ja, aber dann, ja, stimmt, aber da hatten wir auch Helmus Novakovic vorne und so. Also es so, also, aber trotzdem, es hat mich schon geschockt, aber sein Abgang war ja dann auch nicht so sauber, ne?
Beim FC.
Ja.
Ja, der erste oder der zweite?
Der zweite, wo es da um diese Ausstiegsklausel ging, die er ziehen konnte und so, das war ja auch alles.
Das war dann relativ plötzlich.
So ein bisschen Holter die Polter und dann.
Ich bin weg.
Dann hatten wir Zvonimir Soldo.
Ja. Ja, also, um vielleicht auch mal meine Einschätzung zu sagen. Also,
ja. Ich war sehr gut.
Ich war überrascht, wie sehr es mich angefasst hat. Also, weil, klar, es kam dann doch überraschend, auch wenn man wusste, es geht ihm nicht gut und dass er krank war und dass das vielleicht auch nicht gut ausgehen würde, das war ja eigentlich klar, aber dann war ich dann doch überrascht und dann kamen auf einmal all die Sachen wieder hoch, ne? So all das und vor allen Dingen, das ist ja immer das, was ich immer wieder gerne sage, ich unterteile immer Daumen 1, Daumen 2, also Daumen 1 von 86 bis 90 und Daumen 2 von, was war es, 26 bis 29. Und das waren zwei völlig verschiedene, also nicht völlig, aber ziemlich verschiedene Persönlichkeiten, weil Daum natürlich damals noch jung, frisch und unverbraucht war und diesen ersten FC Köln damals schon ein bisschen, wie soll ich sagen, aus einer, ja, so wiederbelebt hatte. Denn der FC ist Mitte der 80er, kam ja erstmals in Probleme. 86 hat man zwar das Endspiel gegen Real Madrid erreicht, Allerdings
sind wir heute nicht so weit von entfernt.
Also. Naja, sind wir heute nicht weit von weg. Nein, aber du bist trotzdem damals in Abstiegsgefahr geraten und hättest fast noch die Relegation gegen Fortuna Köln gespielt. Wir hätten also fast die verrückte Konstellation gehabt, dass wir die erste Relegation gehabt hätten, 3 Tage später das erste Endspiel gegen Real Madrid, wieder 3 Tage später Rückspielrelegation, eventuell abgestiegen gegen Fortuna Köln, um dann im Endspiel gegen Real Madrid nochmal zu spielen. Das hat nicht viel gefehlt. Ne? So, und dann ist Herr Kessler kurz danach entlassen worden und Daum hat übernommen und hat diesen Verein auf links gedreht. Anders kann ich das nicht sagen. Und auch so ein schöner Beweis ist Hans Reski vom Express, lange Zeit, man kann sagen, der Mr. Express, ne, um Sportredaktion, hat 1986 ein Buch geschrieben, der erste FC Köln. Ich sag's jetzt einfach nur mal, Highlight-Ding, ne, so auf der anderen Seite aber auch so schon ein kleiner Abgesang. So, ne, so langsam geht's vorbei. Und 2 Jahre später nur hat er das gleiche Buch eigentlich nochmal. Der neue erste FC Köln. Und dann sehen wir hier auch schon Christoph Daum. Und es geht eigentlich nur um diese Zeit, um diese Daum-Ära, wie er diesen Verein
ziemlich clever von dem Reske, muss ich ganz ehrlich sagen.
Muss ich auch sagen. Also, das ist im Prinzip, der Text ist zu 90% identisch, aber so die 10% sind dann sozusagen neu aus den 2 Jahren dazwischen dazugekommen. Und da hat er sich dann regelrecht überschlagen, weil Hans Reski war schon jemand, der mit Lob sehr sparsam war. Ne? Also für den Verein. Ich wollte das einfach nur mal sagen. Das ist alles hochgekommen. Natürlich auch die ganzen Sachen danach, dass er natürlich auch eine spezielle Art und Weise hat, über die man auch streiten kann. Über die irrsinnig vielen Gerüchte, die in der Stadt teilweise über ihn. Also die darf man ja gar nicht hier vor laufender Kamera sagen oder vor laufendem Audiomikrofon. Das ist einfach, das ist ja auch nicht bewiesen. Keiner davon weiß was. Aber es ist am Ende so gekommen, wie es nun mal war. Der Mann war nun mal, hat keinen kalt gelassen, so würde ich sagen.
Er war ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Man darf ja nicht vergessen, als er beim FC damals angefangen ist, Profitrainer zu sein, der war 32, glaube ich.
Da waren Spieler älter, Morten Olsen und einige andere. Also, und das war schon erstaunlich, wie schnell er sich da auch intern durchgesetzt hat.
Also, ja, und wie schnell auch, das weißt du viel besser als ich, aber am Anfang war er, glaube ich, auch ein bisschen zurückhaltend oder so. Ja. Wie schnell er sich dann doch erstmal angepasst hat und dann verändert hat und dann irgendwann ja sogar zum Lautsprecher der Liga wurde. Ne? Ja, und schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, er ist ja sogar am Anfang hat man ja noch gedacht, das ist sehr viel Udo Lattek zu verdanken, aber der hat ja eigentlich nur das Symbol, dieses Textil, den blauen Pullover dazu beigetragen. Die Trainerleistung kam ja von ihm, also von Daum. Und dann gab es ja diese blaue Pullover-Phase. Ne? Also ich kenne wahnsinnig viele Leute, auch viele, die später mit ihm kritisch waren, sich jetzt auch nochmal damit auseinandergesetzt haben und sagen, das war eigentlich eine der schönsten Phasen, die es beim 1. FC Köln jemals gegeben hat. Und das kann ich auch mit unterstreichen. Ich würde sagen, die 70er waren noch ein bisschen besser, weil sie auch erfolgreicher waren. Und die Spieler vielleicht sogar noch einen Ticken besser als Hessler Lipparski, aber da jammern wir jetzt auf ganz hohem Niveau. Also das ist wirklich, er ist ein Vertreter einer großartigen Zeit, das muss man auch sagen.
Ja, und vor allem, er hat ja dann auch wirklich die Schuzpe fast gehabt, sich mit dem Mächtigsten anzulegen. Und das war ja damals auch schon der FC Bayern halt.
Ja,
ne?
Das war ja...
Wer würde sich denn heute so trauen oder sowas? Ja? Und da war ja auch was dahinter am Ende des Tages. Ja? Auch wenn es am Ende vielleicht nicht den Titel gereicht hat, aber trotzdem, da war ja was dahinter. Ne? Und
also das Allerschärfste fand ich, dass dann das wirklich das entscheidende Spiel gegen die Bayern, vorher war dieser Sportstudio-Auftritt, nachher, da kam ja sogar der Bundespräsident eingeflogen, hat jedem nochmal die Hand gegeben vor dem Spiel, als wenn das ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft wäre. Also oder ein WM-Endspiel, so in der Art. Ne? Also Richard von Weizsäcker war das damals, kam eingeflogen, jedem nochmal die Hand gegeben, es wurde übertragen und es war der Wahnsinn. Leider haben wir das Spiel dann 3-1 verloren und die Bayern haben gefeiert. Aber allein schon, dass du da überhaupt als erster FC Köln endlich mal wieder in diese Richtung kamst, danach nie wieder gekommen bist. Ne? So, und aus dem, was ich erzähle, daraus erklärt sich ja auch der Hype, der 16 Jahre später stattfand, ne? Den du ja dann auch mitbekommen hast. Ne? Warst du eigentlich in der Krankenhaus-Pressekonferenz dabei, also in Hohenlind?
Die werde ich niemals vergessen. Also es gab ja einiges, was skurril war. Skurril war ja auch, dass Christoph Daum seine geliebte Angelika im Stadion 2007 geheiratet hat.
Mittelkreis.
Ja, Mittelkreis. Christoph stand auf der Süd, an der Südtribüne, Angelika im Norden. Ja. Und dann haben sie sich in der Mitte getroffen und das ist ja alles. Das ist ja so, also ist ja so bizarr, aber ja. irgendwie auch süß. Ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie finden soll. Ich weiß, das ist völlig verrückt halt einfach. Ne?
Ja.
Aber verrückt war natürlich auch schon diese Krankenhaus-PK. Und das gibt es auch dann wahrscheinlich wirklich nur in Köln, dass das am 11.11. ja. auch noch stattfindet. Dass dann sogar die blauen Funken damals da aufgetaucht sind.
Ja.
Dass dann Christoph Daum, der damals diese Halsoperation hatte, mit dem Arzt da runtergefahren kommt im Fahrstuhl. Ich übertreibe wahrscheinlich. Ich glaube, sogar der Arzt hat ihm sogar noch, wie heißt das nochmal, den Beutel gehalten.
Die Infusion
gehalten, ja, oder sowas. Dann trägt er da einen Bulletin vor, ja, und am Ende sagt Daum einfach erstmal ab. Ne? Das war ja alles so skurril.
Das sind alles Dinge, die ja neben dem Sportlichen, weil ich meine, dass er ein herausragender Trainer war, ich glaube, das bestreitet ja keiner. Mhm. Er hat ja immerhin 5 nationale Meisterschaften geholt, allerdings nur eine in Deutschland und die leider nicht für den FC, sondern für den VfB Stuttgart. Aber trotzdem, das war einfach ein Riesentrainer, der aber auch ein gewisses Sendungsbewusstsein hatte. Ne? Also, ich meine, der musste sich auch alles erkämpfen. Ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass er das so zelebriert hat. Wie kam das bei dir an?
Damals.
Ja, jetzt diese Art, jetzt nicht wie er als Trainer war.
An sich fand ich schon, dass er, also war ein Typ, der einfach alles überstrahlt hat. Und das tat dem FC natürlich in vielen Phasen dann auch, glaube ich, gut, weil er alles auf sich projiziert hat und dadurch die Mannschaft sein lassen konnte. Ne? Also
so ein bisschen wie Mourinho, ne?
Also, genau, also er lagert alles auf sich und die ganzen Scheiß in Anführungszeichen auch. Und ja. Kann das aber auch gut managen, weil er auch das irgendwo auch mag. Ne?
Ja, ja, ja.
Deswegen, also klar, als Typ schon absolut faszinierend und die Zeit habe ich ja natürlich auch noch präsent, wie das erste Training damals war, wo Leute ihre Kinder dann runtergehalten haben und er sollte sie streicheln oder dann Sachen ja manche segnen.
Also das muss man ihm auch so gut erhalten, das hat er ja selber skurril gefunden, ne? Aber er hat es dann auch gemacht. Ne? Also es ist, du warst ja wahrscheinlich auch dabei. Ne? Also
ja, und einmal ganz kurz, was ich ihm noch wirklich echt zugute halte, ist, ich war damals wirklich ein echt junger Reporter. Ne? Ich war Mitte 20 oder sowas, Mitte, Ende 20.
Damals ja. Express.
Ja. Und er hat mich trotzdem, also das war nicht selbstverständlich, trotzdem respektiert oder Respekt entgegengebracht. Ja? Mhm. Ich konnte den am Sonntag anrufen, er ist drangegangen oder sowas. Ja? Also er hat mir auch Interviews gegeben und war wahrscheinlich auch ältere Kollegen von damals gewöhnt oder sowas, auch noch aus seiner ersten Zeit, die er noch von damals auch noch kannte und so weiter. Trotzdem hat er mir das Gefühl gegeben, dass da gewisser Respekt auch da ist und er gesehen hat, welchen Zwängen ich auch war und meine Arbeit auch machen musste und so weiter. Ja. Er hat mich aber auch mal aus dem im Trainingslager aus dem Hotel geschmissen. Das hat er auch mal gemacht. Das hat er mir immer erklärt. Ne? Also warum? Ne? Also das ist, also es gab halt immer. Es war halt extra. Es war echt spannend. Es war eine gute Schule, verdammt nochmal. Und es war vielleicht auch noch eine andere Zeit halt. Ne? Wenn ich mir das heute mit dem ganzen schnellen Online Schlagzeilen vorstelle, ich weiß gar nicht, das würde alles nicht mehr funktionieren einfach. Ne?
Nee, in der Form kann ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber ich denke, wir sollten ihn jetzt selber zu Wort kommen lassen. Und jetzt bin ich euch allen noch eine Erklärung schuldig, wo ich das her habe und warum es noch nie veröffentlicht wurde. Ich habe ja mit Thomas Reinscheid gemeinsam vor 3 Jahren mittlerweile das Buch über Maurice Banach veröffentlicht. Und Christoph Daum hat Maurice Banach zum FC gelockt, weil der, was viele, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, ist, dass Christoph Daum eine Zeit lang auch Manager des 1. FC Köln war. Der war sozusagen Trainer und Manager in Personalunion. Und dieses Interview war natürlich auch darauf berufen, sagte man, du erklär doch mal ein bisschen, wie ist das mit Mucki gewesen und so. Wir konnten das seinerzeit nicht persönlich machen, weil es war Corona-Zeit, 2021, 31. August, also jetzt ist knapp 3 Jahre her. Und da hat er mir halt dieses Interview am Telefon gegeben, deswegen gibt es diese Aufzeichnung, die er auch freigegeben hat. Warum haben wir es nicht präsentiert? Weil wir natürlich erstmal nur die Mucki-Sachen, also Banach-Sachen, uns rausgezogen haben. Die stehen auch im Buch. Aber er hat auch viele andere Sachen erzählt, rund um den 1. FC Köln. Und ich habe mir das jetzt, nachdem ich den Nachruf auf ihn geschrieben habe, einfach nochmal angehört und festgestellt, Mensch, das müssen die Leute hören. Ich sage es recht dazu, also für Sensationsgierige, es ist jetzt keine Sensation dabei, aber wie ich finde, ein paar interessante Geschichten. Teilweise kennt man sie, manche aber auch nicht. Deswegen möchte ich euch jetzt mal seinen Manager, wie er den Manager-Job-Posten beschreibt, den er beim FC hatte, das mal vorspielen. Ja, das können wir gerade mal einspielen.
Ich war zu damaliger Zeit, ja, das war ja ein Novum, das haben ja viele vergessen. Ich war Cheftrainer und Manager in Personalunion. Ja. Weil nach dem Abgang von Udo Lattek hat mir diese Stelle nicht neu besetzt. Es kam Wolfgang Schänzler als Geschäftsführer hinzu, aber der mehr für den ganzen organisatorischen, verwaltungsmäßigen Ablauf zuständig war und für den Bereich, den heute im Sportdirektor abdeckt. Früher war das Manager, der Udo Lattek hat das, wie gesagt, mal kurz gemacht, aber als er dann 1987 zur Sportbild wechselte, haben wir diese Position nicht neu besetzt, sondern ich habe die beim 1. FC Köln in Personalunion, also undenkbar heute, begleitet und habe eben da auch diese ganzen Spielersichtungen, die Spielergespräche, die Vertragsgespräche, also alles quasi bis zur Unterschriftsreife vorbereitet und habe da in diesem Zusammenhang eben mit dem Mucki mehrere Gespräche gehabt und ist mir dann eben gelungen, ihn vom 1. FC Köln und von dem Karriereweg zu überzeugen.
Ja, soweit so ein bisschen seine Erklärung, warum er das gemacht hat mit dieser Manager-Geschichte. Und was er auch in dem Interview erklärt hat, das würde ich euch auch gerne noch vorspielen, dann können wir auch mal kurz drüber reden, dass viele Spieler seinerzeit eigentlich nur zum FC gekommen sind, weil sie unter ihm unbedingt trainieren wollten. Und das hören wir uns jetzt auch noch mal kurz an und dann können wir ja noch mal kurz drüber reden.
Für den Mucki unheimlich gefreut, auch wenn ich etwas enttäuscht darüber war, dass ich ihn selber da nicht mehr begleiten konnte. Aber das traf ja damals 1990 auf andere Spieler wie den Hansi Flick, den hatte ich von Bayern München weggeholt. Ja. Das war auch nicht so einfach zu. Der Schlauer war einmal da, ich bin ihretwegen gekommen. Ich will nicht zum FC. Oder der Henrik Andersen, den ich von Anderlecht geholt hatte. Der Henrik sagt, ich will nicht mehr zum FC. Sag ich, Henrik, du hast nicht einen Vertrag mit Christoph Daum unterschrieben, sondern mit dem 1. FC Köln. Ja, er sagte, aber ich bin aber ihretwegen gekommen. Und das traf auf einige Spieler zur damaligen Zeit zu, die ich zum FC geholt habe 1990, weil wir hatten ja durch den Abgang von Thomas Hessler auch ein Transfervolumen, wo wir uns auch einige Spieler leisten konnten.
Ja, die berühmten Hessler-Millionen. Ja, die Hessler-Millionen. Ja, wenn ihr ihn jetzt so hört, ne, also das, ich glaube, der ist doch schon auch ein bisschen stolz drauf, dass er das damals so geleistet hat und ist auch wirklich ungewöhnlich, ne? Also, dass ein Trainer auch Manager ist, das kennt man ja eigentlich nur aus England.
Und ich sag's nochmal, der war damals 34, 35 oder sowas, ne? Als er dann irgendwie beides im Personalunion war. Völliger, ja, das kannst du natürlich nicht, wenn du nichts drauf hast, wenn du halt, ja, er war halt in vielen Dingen Pionier des modernen Fußballs, muss man einfach mal so sagen, ne?
Ja, und der war seiner Zeit voraus, muss man schon sagen. Ne? Also, hast du das überhaupt gewusst, dass er auch Manager war?
Nee.
Für dich komplett neu.
Ja, aber jetzt weiß ich, dass Hansi Flick die Hessler-Million kassiert hat.
Ja, wahrscheinlich. wer sollte denn sonst haben?
Aber darauf kann man ja auch stolz sein. Aber das trägt, sowas hattet ihr auch schon angesprochen, das, so ist auch mein Gefühl jetzt ohne ihn direkt, sowas, was er geleistet hat, hat er auch natürlich gerne nach außen getragen.
Ja, ja.
Aber darauf darf man ja dann auch stolz sein und man sollte, und das ist ja vielleicht auch eine Stärke, dass man weiß, was man kann und das dann auch so präsentiert.
Es gibt eine Sache, die würde ich euch auch gerne, aber bitte, du...
Nee, und deswegen vielleicht auch hier und da, nicht nur hier und da, und da sehr oft aneckt, weil man vielleicht dann immer auch sagt, was man denkt.
Ja, ja.
Aber was für ein Irrsinn auch, Entschuldigung, wo wir mal gerade drüber sprechen, dass man den 1990 während der WM in Italien vor die Tür gesetzt hat. Also das ist jetzt natürlich völlig gaga gewesen.
Da wird natürlich gleich, kommt gleich auch noch was zu. Also vor allem so die Zeit danach und so. Ne? Aber... ich denke, eine Sache, die ist was länger, aber ich finde es ganz nett, wie er das erklärt. Er hat den Mucki ja auch unter Vortäuschung falscher Tatsachen nach Köln gelockt. Also nicht dem Mucki gegenüber, sondern der Konkurrenz. Und das hat er ihr erzählt. Das ist zum Teil bekannt, das weiß ich, aber es gibt auch genug Leute, die es noch nicht gehört haben. Von daher sollten wir es mal ruhig einspielen, wie er seinerzeit den Banach-Transfer klar gemacht hat, weil der war natürlich auch sehr umworben, aber das sagt er ja selbst, das hören wir jetzt nochmal.
Genau, richtig, das war von mir, weil es war nicht so einfach. Der Banach, der Mucki, war wirklich bei vielen Vereinen auf dem Zettel und dann habe ich eben eine falsche Fährte gelegt, dass ich gesagt habe, ja, unser Stürmer ist eigentlich der Uwe Ciskalo. Das habe ich den Mucki auch gesagt, egal was da in der Presse steht, lass sie nicht davon beeindrucken. Ich möchte nur dich haben, das ist ganz klar. Das ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver, was ich da gefahren bin mit Uwe Ciskalo, der übrigens auch zur damaligen Zeit ein sehr guter Stürmer war.
Ohne Zweifel, aber, ja.
Der war natürlich schon weitaus weiter, der war älter, der war mehr ein fertiger Spieler. Und beim Mucki habe ich viel mehr Potenzial gesehen. Insofern ist das genau richtig, dass ich da natürlich, das ist immer so eine ganz sichere Sache, wenn du so vertraulich sagst, ja vertraulich, aber dürfen sie nicht schreiben, darf nicht rauskommen, bin ich eigentlich an den Uwe Ciskalo interessiert und damit machte das natürlich unter der Hand und ging dann auch in die Öffentlichkeit zum Teil die Runde und damit waren eben die Verhandlungen auch mit Wattenscheid weitaus angenehmer. Wir sprachen damals haben wir eine Ablöse von 500.000, war eine gigantische Summe.
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also da ging es ja auch darum, wie man jeden zur damaligen Zeit, noch D-Mark-Zeit, jede Mark sparen konnte. Und je mehr ich in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, dass das Objekt meiner Begierde der Mucki ist, umso teurer wäre er geworden. Also habe ich das so gemacht, dass alle gedacht haben, oder viele gedacht haben, der holt den Uwe Ciskalo zum FC und damit konnte ich, damit hat es etwas leichter in finanziellen Verhandlungen, den Mucki für eine geringere Ablösesumme zum FC zu holen. Das hatte nichts mit den gehaltlichen Dingen, die ich mit Mucki besprochen hatte, zu tun. Das war sowieso alles mit Mucki abgesprochen. Es ging nur darum, dann auch die Transferentschädigung im Rahmen zu halten.
Ja, schon ein Fuchs, ne? Vor allen Dingen hat er die Medienleute einfach benutzt. Euch.
Ne, ja, der hat öfter mal ganz gerne die Medien benutzt. Ne?
Ja,
haben sie natürlich auch einige Medien auch gerne benutzen lassen, sage ich jetzt auch mal.
Ja. Mein Fun Fact am Rande, die Bayern haben Uwe Ciskalo tatsächlich gekauft.
Mhm.
Ne? Und der hat ja, glaube ich, 3 Spiele gemacht.
Ja, also auf jeden Fall. Ja, clever.
Also das nur am Rande. Ne? Also das wusste man damals schon so ein bisschen, aber da hat das nochmal so in epischer Breite erzählt. Ne? Fand ich interessant. Ja, so muss man sagen, Daumen, also der Manager-Daumen sozusagen und der Trainer-Daumen in jungen Jahren, wie du eben schon festgestellt hast. Ja. Es gibt aber noch eine Sache, die ich vielleicht auch mal kritisch anmerken wollte, was so das Thema angeht, dass er nach Leverkusen gegangen ist. Und zwar 96 ist das ja gewesen. Und ich glaube, was viele Leute vergessen haben, ist, dass Christoph Daum und der erste FC Köln vorher in Verhandlungen standen. Also 95, 96 ist ja die Saison für den FC nicht gut gelaufen. Für Leverkusen übrigens auch nicht. Aber beide Vereine haben sich ja am letzten Spieltag gerettet. Das kennen wir alle, diese Geschichte. Müssen wir jetzt nicht lange drüber reden. Geismauer, Meier am Zaun und sonst was alles. Und Trainer war seinerzeit Peter Neururer, aber der hatte nur einen Vertrag als Feuerwehrmann sozusagen bis Saisonende. Und man hat sich damals mit Christoph Daum beschäftigt beim FC. Aber es sollen angeblich Forderungen von Daum im Raum gestanden haben, was da einige Leute im Gleisbockheim vielleicht jetzt nicht mehr den Job behalten würden. Er wusste ja mittlerweile um seine Stärke und da hat der FC dann wohl nicht mitgespielt. Und dann ist er mehr oder weniger erst danach nach Leverkusen gegangen. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen untergegangen ist, weil ich habe bei vielen Leuten gehört, ich war eigentlich immer noch sauer, dass der damals nach Leverkusen gegangen ist. Das hat auch damit zu tun, dass der FC nicht auf seine Forderungen eingegangen ist. Die ersten Verhandlungen hat er mit dem ersten FC Köln geführt zu der Zeit. Also, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil es mehr oder weniger so ein bisschen untergegangen ist in der medialen auf Berichterstattung. Ja, wollen wir ihn nochmal kurz zu Wort kommen lassen. Und ich denke, die Zeit nach der Entlassung 90, die war für ihn nicht so schön mit dem FC. Oder Sir?
Ja, klar. Ja.
Dann machen wir mal rein. Wenn er noch was sagen wollt zu dem, was er eben gesagt hat, haut rein. Ne? Also ich unterbreche ja euch nicht.
Ne? Nee, nee. Also.
Dann machen wir das.
Ja, zum Udo hatte ich immer einen sehr engen Kontakt. Das ist klar, zum FC nicht mehr, weil wir haben in Person mich ja auf eine sehr dubiose Art und Weise entlassen hatten, damals in Erbach mit fadenscheinigen Argumenten. Das war in der Jahrmarkt der Eitelkeiten, der auf meinen Rücken ausgetragen wurde und zu meiner Entlassung führte und letztendlich auch mit, glaube ich, zu vielen Nachteilen beim 1. FC Köln in den darauffolgenden Jahren geführt hat. Insofern war der Kontakt zum 1. FC Köln zu den handelnden Personen eigentlich nicht mehr gegeben. Und als auch der Udo dann wieder zurückkam und den Erich Rutemöller unterstützt hat, war er auch in vielen Situationen, wie man Udo eben kennen, nicht mehr der Christoph Daum Freund und Kumpel, wie das vorher in gemeinsamen Zeiten sich mal entwickelt hat, weil er da natürlich auch alles für den 1. FC Köln in die Waagschale geworfen hat. Und er hat mich natürlich da in unterschiedlichster Art und Weise attackiert. Also der Kontakt zum FC, zu Nangeln, Person ist nach 1990 für einige Jahre wirklich abgebrochen.
Okay. Das war dann wirklich die Zeit, bis, was ich eben sagte, dann diese Verhandlungen wieder neu aufgenommen worden sind. Und zwar schon dann halt zu Ende der Saison 96. Ne? Aber man merkt, ich glaube, man hört ihm auch an, dass ihm das auch im Nachgang noch schmerzt. Wenn, du hast ja eben selber gesagt, die Entlassung auf Erder, das war schon hartes Brot. Ne?
Ja, gut, habe mich natürlich noch nicht mit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, dass Daum hätte noch weitere gute Jahre das FC mitprägen können oder mitbringen können halt. Ne? Also nach 1990 halt. Und man sieht es ja, dass da richtig ein Bruch drin ist halt. Ne? Und, ja, also der war ja auch damals noch so jung und ich meine, der hätte sich auch noch weiterentwickeln können und das hat er ja danach auch noch auf seine Art und Weise. Also ich glaube, dass wenn der FC Daum behalten hätte, dass der FC in eine andere Zukunft gegangen wäre halt. Ne? Also,
das glaubst du, das ist so eine Sache, die, wo du sagst, also mit Daum wäre da, hätte man den Niedergang stoppen
können. Ich will jetzt nicht von 15, 20, 30 Jahren reden, wir reden jetzt einfach von ein paar weiteren guten Jahren halt. Ja, ne? Wo dann ja auch viele Weichenstellungen waren, ich sag mal, dann kam halt auch ja, was ich, die Premiere damals noch oder Sky, das fing ja, glaube ich, dann auch an, Champions League und so weiter, das fing ja damals halt an, das darf man ja nicht vergessen, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Jahre gewesen, da hat der FC natürlich dann komplett den Anschluss verloren halt. Ne?
Ja, weil du ja damals ja auch, du musstest ja nicht Meister werden, du konntest ja, ich glaube, in den ersten Jahren war es noch so, dass man sich ja im Nachhinein noch qualifizieren konnte, ne? Das hat er ja selbst mit Stuttgart erlebt, dieser Wechselfehler und so. Aber der FC, der ja immer so unter den ersten Dreien mit ihm war, hat ja die drei Spielzeiten alle, also die eine hat er ja nur zu Ende gemacht, da sind so, glaube ich, Elfter geworden. Das war ja schon die, wo die wieder in Abschiedsgefahr geraten waren und Kessler entlassen wurde, Georg Kessler, und er dann sein Nachfolger wurde. Aber die drei anderen Saisons, die vollen Saisons, einmal Dritter, zweimal Zweiter. Mhm. Und damit wäre es um die Champions League.
Ja, und was folgte, war halt Sichtum, der dann halt in den Abstieg mündete, den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte, der natürlich wahrscheinlich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis war. Ja. Vor allem auch für, sag mal, deine Generation oder sogar noch ältere Generation, die sowas halt dachten, das ist ja eine Unmöglichkeit, sowas gibt es ja gar nicht, dass erst FC Köln absteigen könnte oder sowas. Ja? Ja. Wenn du halt so mit Wolfgang Overath oder mit Stefan Engels und Co. und Lovac, was weiß ich, die dann ja auch später Verantwortung übernommen haben im Verein, wenn du mit dem mal drüber sprichst. Die sagen halt, dieses 98, das haben wir nie geglaubt, dass das irgendwann mal so kommen könnte. Das war fernab von allem. Ja, ja,
also komplett. Also bei mir auch. Und von daher, also ich kann das nur unterstützen, die These. Und jetzt kommt was Interessantes. Also ich denke, das ist so, wie ich finde, eine der interessantesten Aussagen. Nicht überraschend, aber interessant. Und zwar, es geht genau die Frage, habe ich ihm nämlich gestellt. Aber in Bezug auf Mucki. in Bezug auf Mucki Banner, es ging ja um ihn, in dem Buch nach dem Motto, der ist 91 gestorben und hätte Mucki dieses Schicksal nicht erleiden müssen, was ja sowieso für Familie und sonst was alles, ne, also ein Segen gewesen wäre, aber auch für den ersten FC Köln. Da habe ich ihn nur auf Mucki befragt und seine Antwort, er bezieht sich ja später auf Mucki, aber ich lasse es euch, hört ihn euch an.
Naja, wir versuchen ja immer wieder nachvollziehbare, greifbare Ursachen immer wieder plakativ zu vermitteln. Natürlich war Christoph Daum damals im deutschen Fußball eine wichtige Figur und die brach beim 1. FC Köln weg. Es geht ja da nicht nur alleine um die Trainingstätigkeit, die Einstellung zu den Spielen, die Mentalität, die ich den einzelnen Spielern der Mannschaft mit vermittelt habe, sondern es geht natürlich auch um sehr viele Dinge, wie ist das Klima, der Zusammenhalt in dem Verein, wie arbeiten die einzelnen Abteilungen zusammen, wie wird die Zukunftsplanung rechtzeitig in Angriff genommen. Das sind alles Dinge, die ich natürlich immer vorausschauend für den 1. FC Köln aufgebaut habe und dieses Standbein ist auf einmal weggebrochen. Sie hatten zwar auch dort mit Erich Rutemöller oder auch mit Udo Lattek sehr gute Fußballexperten, aber so einen Verein, ein Vereinsklima mit aufzubauen, eine Identität mit aufzubauen, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, weil ich in diesem Verein auch groß geworden bin und das war damals so ein Stückchen Familie und das haben die danach in dieser Art und Weise nicht mehr hinbekommen und dass man das mit Moritz Banach in Verbindung bringt, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das war einer der hoffnungsvollsten Talente, die wir damals im deutschen Fußball hatten. Und das wäre auf Jahre, wenn ich in Bayern München gekommen wäre, mit einem horrenden Angebot, was sie ja immer gemacht haben, dass sie dann Spieler wegholen, wäre das eben auf absehbare Zeit ein unheimlicher Faustpfand für den 1. FC Köln gewesen, um weiter im Spitzenbereich mitzuspielen, weil es von diesen Stürmern nicht so viele gab. Moritz war ein Ausnahmestürmer und der hätte den 1. FC Köln im Bundesliga-Spitzenbereich mit seinen Qualitäten, mit seinen Toren, mit seinen charakterlichen Qualitäten halten können. Insofern auch dieser Ausfall oder Wegfall von Moritz Banach ist auch ein weiteres Kriterium für die Ursachenerklärung des Niedergangs des 1. FC Köln zu Beginn der 90er Jahre.
Ja, das war deutlich, finde ich.
Ja, Selbstbewusstsein habe ich ihm nie gefehlt, nee, aber er hat ja einen Punkt auch. Ne?
Also aber er hat auch recht. Er redet ja davon, dass er...
Zumindest kann man ihm nicht widerlegen. Ne?
Ja, naja, klar, wenn also, man sieht, wie es gelaufen ist. Ja,
ne? Aber was ich immer, würde ich auch abnehmen, ich meine, der FC, also vor allem in dieser Phase damals, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war ja wirklich sein Verein. Ja? Ja, und ja. Der hat diesen Verein, ja, ich sage einfach mal, geliebt halt. Ne? Mhm. Und das war dann vielleicht bei der Rückkehr, vielleicht reden wir ja auch noch gleich kurz drüber, dann vielleicht natürlich auch ein bisschen anders, weil er dann natürlich auch zwischendurch bei vielen anderen Vereinen war. Er wurde verehrt in der Türkei bei Beşiktaş Istanbul, bei Fenerbahçe. Er war dann in Leverkusen, hat da auch Aufstieg und mega Dramen erlebt und so weiter. Hat
die
natürlich
Bundestrainer-Sache.
Auch, ja, die Bundestrainer-Sache, klar, da kam ja auch so viel dazwischen halt, aber ich nehme ihm halt ab, dass er damals, der war Anfang 30, als er in den Job gekommen ist, dann war er 34, 35, wo er Manager geworden ist, bei seinem Verein halt. Ne? Ja, und das nehme ich ihm halt total ab. Halt, ja, ne? Und diese Entlassung, irre. Ne? Irre.
Ja, also, ja, das ist einfach nur, ich meine, FC-typisch kann man sagen. Es gibt ja viele, die sagen, diese Entlassung war ja auch berechtigt. Ne?
Und ja, ich bin jetzt auch nicht so alt, dass ich jetzt alle Hintergründe von damals noch kenne oder jetzt auf dem Schirm habe halt. Ne? Aber Wir sehen ja selbst, was danach passiert ist halt.
Naja, eben. Und das ist das Problem. Und eben, aber was ich gut finde, wie er es selbst auch sagt, dass er natürlich auch das Feeling für den Verein hatte. Ne? Das hat er natürlich schon ein bisschen den anderen abgesprochen. Also selbst Udo Lattek, seine Männer.
Ja, es war schon eine klare Kritik an denen.
Ja, ja.
Also kann man ja nicht anders sagen.
Es waren zwar auch Fußball-Experten.
Genau.
Ich meine, wir reden über Udo Lattek. Also,
aber man hört, man muss, das ist ja absolut authentisch, so wie er darüber spricht, dass.
Ja, ja.
Er den Verein wirklich geliebt hat. Also ja. So redet ja keine Person, der das damals egal. Also
ja,
das, man merkt ja dann, das ist ja, wann hast du das geführt? 30 Jahre später.
Das war jetzt 2021.
Man muss sich mal überlegen, wie viel. Also da hörst du ja raus.
Du hörst ja noch aus, dass
genau,
es ihm immer noch
genau,
an ihm lag.
Genau, also man merkt, das schon hat eine Wunde hinterlassen.
Genau, und das ist ja dann auch noch, das ist ja bezeichnend, ja. Dass er, sag ich jetzt mal, 30 Jahre danach noch so ausführlich mit dir darüber spricht halt.
Ja,
ne?
Ja, ja, also, und es ging eigentlich um Mucki. Da ist er ja erst fast nach 2 Minuten draufgekommen. Ne? Also hat ja fast 2 Minuten.
Er hätte ja sagen können, komm, Friedrich
Zeiten,
lass mich da jetzt mit in Ruhe, das ist jetzt, will ich jetzt auch
gar nicht mehr
oder sowas. Ne?
Also aber das hat mich auch gewundert, ich denke, lass ihn mal reden und so. Aber wie wir natürlich damals, du hast natürlich den Tunnelblick und denkst, ja gut, es geht um Mucki oder so, dann das andere, lass mir jetzt mal weg. Deswegen ist das auch vollkommen in Vergessenheit geraten und jetzt habe ich mir nochmal angehört und war also selbst überrascht, wie viel Zeit er auch dafür investiert hat, um überhaupt über die Gesamtsituation zu reden. Natürlich auch ein bisschen über sich, das ist seine Art gewesen, aber er hat ja auch nicht Unrecht.
Und nee.
Also das macht die Sache, finde ich, so spannend und interessant. Schade, dass man jetzt nicht nochmal mit ihm darüber reden kann und das vertiefen kann.
Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, was ihn am Ende, also in den letzten Jahren so ein bisschen gestört hat. Ich kann natürlich auch die Beweggründe des ersten FC Köln oder die Motive komplett verstehen. Ja. Aber seine Meinung war nicht mehr gefragt und wurde auch nicht mehr großartig gehört. Das muss man einfach auch so sagen. Er hat ja öftermals seine Hilfe angeboten. Ob das jetzt nun sehr super zielführend gewesen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ey, Christoph Daum, schon eine Legende halt. Ne?
Ja,
und eine Legende, die im Hahnwald lebt, also vor den Toren des FC sozusagen. Ne? Also,
ja, ich glaube, der war in letzter Zeit öfter in Leverkusen als in Köln. Ne? Und obwohl, ich sag mal, natürlich, er hat da ja viel mit denen erlebt und das hört man ja auch jetzt so, diese Meisterschaft auch für Christoph Daum, ne? Das wird ja dann auch immer wieder von den Leverkusenern erwähnt, aber das ist dann tatsächlich wirklich so, wie du sagst, ich habe das Gefühl, in Köln hat man ihn mehr oder weniger schon so ein bisschen abgehakt, ne? So, und da braucht man nichts mehr.
Weißt du, dass das jetzt auch so, wo jetzt sein Tod, nach seinem Tod, ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, also diese Meldung, die auch bei überregionalen Medien oder im Fernsehen halt kam, da wurde oftmals mehr mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht, obwohl der erste FC Köln, das war am Anfang zumindest immer nur sein einziger Herzensverein, den
er hatte. Und da hat er auch immer wieder, ich hatte ja auch hier, wie hat er immer gesagt, das Geisbockheim tapeziert und sonst was, also all diese Geschichten und also da muss man wirklich sagen, da ist vielleicht auch irgendwann nach dem Abschied was kaputt gegangen. Du hast aber auch nicht zu Unrecht gesagt, dass er natürlich auch ein bisschen Mitschuld daran hatte. Ne? Die Art und Weise seines Abgangs damals war ja schon auch ein bisschen komisch. Ne? Aber er hat natürlich hohe Ansprüche gehabt, die er in Köln nicht erfüllt.
Und das ist ja klar, wenn du merkst, du kriegst woanders diese Liebe, die er auch möchte, und die findet er dann in Leverkusen jetzt im Nachgang. Wieso sollte er dann noch nicht dann vermehrt dann da hingehen, ne? Also ist ja irgendwo auch menschlich und verständlich, aber ja.
Oder in der Türkei, ne? Also ich meine, was das vergessen ja immer viele. Ich habe jetzt mal auch mal so mir, was heißt Spaß, ist ja überhaupt kein Spaß, aber ich habe immer natürlich nachgeguckt, so mal, was die türkischen Medien, da muss ich ja kein Türkisch zu können, aber das war Top-Thema, ne? Immer noch, ne? In der Türkei halt. In den großen Medien halt. Christoph Daum, ne, der große Trainer von Fenerbahce, der Volksheld von Fenerbahce und Beşiktaş, muss man auch erstmal schaffen, bei beiden Vereinen da irgendwie begehrt zu sein.
Die Spieler sind auch gerade mit einem großen Plakat reingelaufen, ne, Fenerbahce. Also das sind ja auch so Dinge, wo man denkt, also der hat da natürlich auch was hinterlassen. Der hat da 3 Meisterschaften, nur 2 für Fener, glaube ich.
Diverse Pokalsiege, Supercup und sowas halt alles.
Also
sowas, Ja, und er hat sich natürlich auch immer, das habe ich ihm auch abgenommen, also für Landleute Kultur interessiert und so weiter. Ne? Und da wird er verehrt halt, ne? Da haben auch vielleicht aber auch andere Sachen nicht so die Rolle gespielt, auch vielleicht dieser Kokainskandal, der nun auch ja untrennbar mit seinem Leben verbunden ist.
Natürlich, ne? Also ich denke, man stellt fest, man kann über ihn stundenlang reden, ne? Weil er einfach so eine Persönlichkeit war, leider muss man das ja jetzt so sagen, die im Guten wie im Schlechten oder im Bösen oder wie auch immer man das nennen mag, einfach immer Angriffspunkte geboten hat. Ne? Also, und dazu hat ein guter Trainer. Dann komme ich eigentlich jetzt zu dem letzten Part, bevor wir dann so langsam aber sicher zum Schluss kommen müssen. Wie fandst du ihn denn als Trainer beim FC? Weil da hast du ihn ja wirklich in dieser zweiten Zeit erlebt.
Ja, also der war sicherlich nicht mehr, also das klingt auch so komisch, er war ja gar nicht so alt. Ich glaube, er war 53 oder sowas, als er beim FC war. Eigentlich ja kein Alter für einen Trainer, aber du hast halt irgendwie schon gemerkt, das weißt du wahrscheinlich noch, kannst du besser vergleichen, dass er nicht mehr auf diesem Zenit damals gearbeitet hat, wie er vielleicht das bei seiner ersten Amtszeit gemacht hatte und so weiter.
Ich finde, er hat nicht mehr so gebrannt.
Nicht mehr so gebrannt, ja, es war
immer noch Feuer, aber nicht mehr so extrem. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, das kann auch an anderen Dingen gelegen haben, will ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen kommen, weil er das eben nicht mehr gemacht hat. Aber wie auch immer, diese absolute totale Geilheit, die habe ich bei ihm dann vermisst. Ich habe ihm sogar mal damals im Stadtanzeiger einen offenen Brief geschrieben, wo ich einfach gesagt habe, wo ist der alte Daum? Wo ist wirklich der alte Daum? Ne? Weil wir alle haben den natürlich gedacht, der kommt zurück und bringt uns, wer weiß, wie schnell nach oben. Und
ja, das haben wir ja alle. Ganz komische Transfers, du kannst dich ja auch noch dran
erinnern. Ja, da kam auch komische
Transfers. Er hat uns auch zwei Nationalspieler Brasiliens versprochen, da auch, ne? Mann, die im Winter mal kamen.
Die kamen ja
alle. Thiago und André, ja.
Wie sagt noch Fabiano? Oder
Fabiano, genau.
Den er noch aus der Türkei kannte. Der schnell wieder weg war. Und dann kam ja noch Ümit Özat und diese Leute, mit denen er irgendwie... Er hatte dann auch so ein bisschen seine Gefolgsleute, dann Murat Kusch beim FC untergebracht und so weiter. Das war, ich will das jetzt einfach mal wertfrei sagen. Also es war halt alles so... Es war ein bisschen komisch.
Das war schon komisch. Also er hatte dann auch den Aufstieg verpasst beim ersten Mal, aber da war ja auch noch sozusagen mit einem Malus gestartet, weil
der Boden aber die Saison
nicht sehr gut
war. Die Saison war auch kaum noch zu reparieren. Das war ja damals
Tour, das war ja 0-5 in Essen und sowas.
Also und der Kader war ja auch wirklich damals, da muss man auch fairerweise sagen, also als Daumen angefangen ist, der Kader war auch nichts. Ne? Also das war auch wirklich wenig halt. Ne?
Ja, und dann hat er ja den Aufstieg geschafft und das wollte ich gerade darauf hinaus. Er hat ja immer dieses Zitat, da wird er ja oft wiederholt, ab dem 28. Spieltag musst du da sein. Ne? Und genau so war das in dieser 2008er Saison. Eigentlich war die ganze Saison ein ziemliches Gewürge und Gestolpere, aber du warst irgendwie noch in Schlagdistanz. Und dann so ab dem 28. Spieltag, da war es dann auch wirklich so, da haben die auf einmal performt, haben einen tollen Sieg geschafft. Ich weiß nicht, ob das in Augsburg damals war, in der zweiten Liga. Dann ging es richtig, dann ging auch bei Daum nochmal. Und da habe ich den alten Daum nochmal gesehen.
Genau, er hat damals auch alle mitgenommen, nicht nur die Fans, sondern auch die Medien, hat alle eingespannt und so weiter. Du hast gemerkt, wir sind jetzt nicht wir, wir sind Medien sind natürlich unabhängig eigentlich. Aber,
ich sag's genau
richtig. Ja, aber hat alle mitgenommen.
Halt, ne? Er hat dann nochmal ein Wir geschaffen und hat dann auch, da war ja die rote Wand, wurde dann erfunden. Mhm. Und dann, aus dieser Zeit ist einiges übergeblieben. Auch diese Irrsinnstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Spiel gegen Hoffenheim erinnert, wo dann Maidor Suazo dem Sahilovic noch einen Zahn ausgeknallt hat.
Also, glatt rot nach 10 Minuten oder so wäre das gewesen.
Es war auf jeden Fall, da war richtig Stimmung. Dann kam ja das Spiel gegen Mainz, gegen Klopp. Ich meine, das war ja auch eine zweite Liga. Die Hoffenheimer, die wollten unbedingt hoch mit Rangnick. Dann hattest du Jürgen Klopp, der damals schon ein Top-Trainer war und ist ja danach...
Der fast bei einem beim FC gelandet wäre.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Wer fast beim FC war, also da könnte man natürlich auch wieder ein Buch drüber schreiben. Ne? Aber es war halt wirklich so, dass diese Saison am Ende nochmal aber so richtig geil wurde. Und auch dieses Stadion, ich sag mal, das hatte Dimensionen, also gerade diese letzten zwei Heimspiele, wo man sagen kann, das war vergleichbar mit dem Mainz-Spiel, wo wir uns für Europa qualifiziert haben. Das ging dermaßen ab, das habe ich wirklich selten erlebt. Und derzeit war das zwar auch öfter so gute Stimmung, aber so wie da. Und das hatte sehr viel auch mit Daum zu tun, weil der auf einmal wieder im Prinzip dieses Feuer wieder da war. Ne? Mhm. Und das war aber, glaube ich, dann relativ schnell, also dann so in der ersten Liga nur so Platz 12 mitspielen.
Naja, erstmal ging es ja darum, dass er schon Ewigkeiten gar nicht fest, ob er überhaupt bleibt. Da ist halt dieser, weiß ja auch
noch. Live-Ticker, also das geht nicht ohne. Man muss mal sagen, hier sitzt übrigens der Mann, einer von den beiden Reportern, die damals den Express-Live-Ticker, diesen wirklich formidablen, fulminanten Live-Ticker. Was war nur das Highlight? Ne? Von wegen, ein Pizzabote kommt vorbei, 16.09 Uhr. 16.10 Uhr.
Ich weiß wirklich heute nicht, wie ich das Ding halt finden soll, wenn ich ehrlich bin.
Ist das war das, Kult.
Ist das Kult? Vielleicht bin ich ein bisschen, ist das schamig? Ich weiß es nicht.
Das hast du damals schon zu mir gesagt. Ja, du hast damals schon zu mir gesagt, so von wegen, ey, wir sind doch Journalisten, wir können doch sowas nicht bringen. Ich sag mal, das ist so cool. Halb Deutschland hängt ja an dem Ticker.
Am Ende war es wirklich unterhaltsam. Das kann man, darauf kann man sich vielleicht einigen. Mit Journalismus hat das jetzt nicht so viel zu tun.
Also für die Leute, es soll ja ein paar Leute geben, die es nicht wissen, was los war. Darum war die Frage, bleibt er oder bleibt er nicht beim 1. FC Köln nach dem erreichten Aufstieg? War es ja genau. Und dann am Tag, als auch noch das Champions League-Finale war, also ich glaube, Chelsea hat gespielt, mit Ballack kann das sein, ist ja auch egal.
Oder war das Liverpool damals, dieses verrückte Spiel in Istanbul? Ich weiß gar nicht mehr, wo die 0-3...
Ganz ehrlich, es hat ja kein Kölner geguckt, von daher kann es auch keiner wissen, weil die haben alle am Live-Ticker gehangen, den er bedient hat. Dann seid ihr, also ihr habt im Hahnwald gestanden und habt dann wirklich gewartet, wird er seine Entscheidung gleich verkünden oder nicht. Und dann hat das über Stunden gedauert und das hat sich ja hochpotenziert.
Ja, Markus Krücken, darf man auch nicht unerwähnen. Der war natürlich ganz vorderster Freier dabei.
Ja, ich glaube, das war auch genau sein Ding. Ne? Ja, und ihr beide habt euch dann, glaube ich, gut ergänzt. Der eine, das können wir nicht bringen, der andere, doch, das machen wir. Also ich kann mir so richtig schön vorstellen, wie viele Klicks hattet ihr? Das muss ja
ich weiß nicht, das war Wahnsinn damals. Also vor allem, es war ja auch irgendwie lustig, du konntest ja damals auch alle Protagonisten, zum Teil kann ich das immer noch, aber auch anrufen, dann hast du den, Overath angerufen, dann ist herangegangen, war nicht herangegangen oder sowas. Dann hast du den Poldi damals dauernd irgendwie am Mauer, weißt du, der dann, also der war ja bei Bayern damals, genau das war bei Bayern damals gewesen, aber hattest immer so das Gefühl, da kommt nochmal auf ganz kürzester Zeit zurück, war ja dann ja auch so, ne? Und so weiter. Also konntest du diese ganzen Protagonisten dann ja auch da relativ gut erreichen halt. Ne? Heute wirst du dann weggedrückt, wenn du die Nummern hast, wirst du weggedrückt oder was willst du eigentlich oder so, was jetzt überspitzt gesagt halt. Ne? Ja, die haben ja irgendwie so ein bisschen da mitgespielt, vielleicht weil sie auch die Dimension dieses Live-Tickers, wir ja auch nicht, wussten ja auch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, auch nicht so abschätzen konnten halt. Ne?
Ja, das Ding ist wirklich...
Ja, gut, vielleicht hat er uns einfach am Ende nur verarscht, kann auch sein.
Ja. Also, wir haben ja dann anschließend, du weißt es ja, im Geisbockheim dann eine Geschichte daraus gemacht und haben dann so sozusagen versucht, was hinter dem Live-Ticker passiert ist, dass er hat sich selbst gesprochen und Markus Krücken auch, weiß ich noch, wie er damals...
Ich habe Markus Krücken auch gesprochen? Nee, also er sich
selbst. Nein, er sich selbst.
Das hätte ich jetzt gewusst. Also.
Ja, er war dann derjenige, der dann auch am Ende verkünden durfte, wie bei Genscher damals in Prag. Ne? Christoph Daum steht am Geisbockheim und sagt, ich bleibe. Ne? Also das war... So was an skurril. Aber das war eben auch Christoph Daum.
Das war ja auch so eine Art Mutter. Nee, ich kann ja nicht sagen, Mutter aller Live-Ticker. Zumindest aus Kölner Sicht war das irgendwie
so. Also aus Kölner Sicht auf jeden Fall. Aber das ist ja damals überall gelaufen. Da haben ja sogar die SWR3 und Bayern 3. Die haben ja alle ihr Programm unterbrochen und haben gesagt, hier, ich kann euch gar nicht vorstellen, was hier gerade in Köln los ist. Und nochmal, abends hat kaum einer wirklich ernsthaft aufs Champions-League-Finale geguckt, weil da ja immer noch, die haben ja das Champions-League-Finale ja selber im Geisbockheim geguckt und haben dann erst danach ihre Entscheidung verkündet, mitten in der Nacht. Also,
um jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen sachlich zu werden, aber du hast natürlich auch da gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz stimmt, ne? Weil ich meine, an sich musst du ja sagen, du hast diese Euphorie erlebt, der letzten Wochen in Köln, du schaffst dann halt den Aufstieg. Ey, dann bleibe ich dir doch, ist doch logisch, oder nicht? Also ich will ja mit dem FC dann in der Bundesliga spielen und vielleicht irgendwie schaffen, so ein bisschen, ja nicht alte Stärke, aber so ein bisschen in die Richtung wiederzukommen oder so weiter. Ja. Aber du hast ja gemerkt, irgendwie der FC hatte sich verändert, Daum hatte sich verändert, es gab Unstimmigkeiten über den Kader. Man muss zwar vielleicht auch, dass Daum dann auch einfach mal dann auch anders gewohnt war. Wenn man ja bei Leverkusen wurde ihm jahrelang halt alles erfüllt, vielleicht jeder Wunsch. Bei Fenerbahce Istanbul hat mehr oder weniger durch den Präsidenten Geld fast gar keine Rolle gespielt oder zu wenig Rolle oder so weiter. Ne? Und beim FC waren halt diese Mittel dann auch nicht da vielleicht. Ne? Und war ja dann auch nur ein Jahr da. Ne? Also dann,
ich musste eben schmunzeln, als du gesagt hast, der FC ist ja keine Bank. Das war nämlich auch ein Spruch, den Christoph Daum gibt.
Ach so, okay. Das war unbewusst jetzt. Also.
Nämlich genau in dieser Zeit. Ne? So war das Motto, die haben alle einen Igel in der Tasche. Ne? Wir müssen jetzt sehen. Aber der FC hat da das Geld ja gar nicht.
Ja, und ich glaube, Michael Mayer hatte damals ja auch sicherlich gute Argumente auf seiner Seite. Halt, ne? Also das war auch nicht so einfach alles. Ne?
Es war auf jeden Fall eine Zeit, wenn ich jetzt auch noch die Namen alle höre, Michael Mayer, Wolfgang Oberrat, Christoph Daum, das alles zusammen, also das hat schon, das war schon ein Schmelztiegel. Also das deutlich im Geistbockheim damals recht erfolgreich war, das war ja eigentlich ein sehr...
Ich stelle mir das mal vor, übertragen auf heutige Zeit, was das bedeuten würde, auch mit medialen Aufmerksamkeit, die heute noch anders ist. Ne? Du hast ja, dann einen Daum, einen Oberrat, einen Mayer. Ne? Das ist ja vollkommen irre, wenn du das heute beim FC hättest. Du hättest ja gar keine Ruhe mehr. Ne?
Jeder Boulevard würde hier, also die würden glänzende Augen kriegen. Ja, er ist dann gegangen und dann der weitere Weg war ja dann auch nicht mehr so erfolgreich. Die Zeit in Brügge war noch ganz gut, denke ich. Also ja, immerhin Vizemeister geworden.
Dann hat er klar, ja, rumänische Nationalmannschaft oder sowas.
Das war jetzt, glaube ich, nicht so ganz toll. Ne? Und ich glaube, da war so ein bisschen auch so ein bisschen über den Zenit. Und
er ist ja natürlich danach nochmal
nochmal in die Türkei.
Türkei, ne? Zurück. Das war ja noch ganz ordentlich. Ne?
Also, obwohl, ja. Ist ja nur ein Jahr gewesen.
Ja, aber
Fenerbahce wieder. Ich glaube, da gab es ein ziemlich heftiges Pokalfinale und weiß nicht, da muss auch so einiges los gewesen sein. Christoph Daum, wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden am Stück über ihn reden. Über irgendwelche Bonhotel-Geschichten, über... Nein, tun wir nicht. Lassen wir weg. Oder sonstige Dinge. Aber lassen es sein, denn wir stellen einfach nur fest, er ist, ich glaube, das allein merken wir schon in diesem Gespräch, er ist eine Größe des ersten FC Köln.
Ja, und ist halt keinem gleichgültig gewesen. Man weiß ich, also wenn ich jetzt auch so den jungen Daum sehe mit einigen jungen Trainern von heute vergleiche und so weiter... Das war alles schon so irre, aber auch irgendwie so, schon auch irgendwie geil, keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das passen soll oder sowas. Das irgendwie, ja.
Wie siehst du das?
Ja, sagt er auch, also egal, ob man jetzt positiv oder negativ sieht, zumindest ist er nie einem egal gewesen. Ich glaube, das ist ja das, was das erlöst in jedem Menschen was aus. In vielen dann viel Negatives, haben wir ja durch diese ganzen Streitereien gemerkt. Aber halt auch viel Positives oder viele werden auch wieder an eine positive Zeit erinnert. Das müssen wir auch immer in dir tragen, nehme ich mal an, diese Zeit, die ich ja zum Beispiel leider nicht miterleben durfte. Mhm. Und deswegen, also es ist eine absolute Größe des deutschen Fußballs, würde ich auch sagen. Also nicht nur des FC, weil
muss man
ja auch bedenken, er war ja eigentlich... Also er hat ja unterschrieben, um Bundestrainer zu werden.
Dann, ja, ne? Und das war der.
Also
ja,
das muss man.
Wenn man das Bild sieht, wie die da alle stehen, also die ganzen Größen des deutschen Fußballs, und die haben den ja regelrecht in Leverkusen aus dem Kreuz geleiert. Ne? Die wollten den natürlich gar nicht abgeben. Ne? Und das hatte mehr.
Da musste Rudi Völler, dass man überhaupt keinen Bock eigentlich dazu hatte. Ja,
haben mich alle angeguckt. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Ja. Hör mal, ich danke euch. Es hat riesen Spaß gemacht, auch wenn natürlich der Anlass ein trauriger ist. Aber eines steht fest, Christoph Daum wird nicht vergessen werden. Und das wird nicht nur wegen dieser Diskussion so sein. Ich glaube, man wird sich immer an ihn erinnern. Wenn es rund um den ersten FC Köln Geschichten aus dieser Zeit gibt, dann kann Daum nicht fehlen. Er gehört auf jeden Fall.
Ja, also am Ende ist er noch eine FC-Legende. Das ist muss man schon so sagen. Ne?
Das glaube ich ohne Zweifel. Also von den Trainern, die ich gesehen habe und kennengelernt habe, gehört danach Hennes Weißweiler schon zu den ganz Großen, muss ich sagen. Allein schon auf der Länge der Zeit, ne, war ja immerhin 4 Jahre, also zweiten Mal 3 Jahre, also 7 Jahre beim FC, das haben nicht viele geschafft, ne, insgesamt. Ich denke, damit schließen wir ab. Ich danke euch. Lars.
Danke für die Einladung, ja.
Bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch dir, Julian.
Danke, hab sehr viel von euch gelernt, war sehr schön.
Ja, also...
Ich habe einiges von dir.
Ja, okay. Und ich von euch. Also in diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.